Wenn derzeit über die Ereignisse in der Ukraine der letzten Monate diskutiert wird, prallen verschiedene Meinungen aufeinander. Dies ist auch erkennbar in der linken Monatszeitschrift Konkret und in der linken Wochenzeitung Jungle World. Unter dem Titel Ukraine zwischen Demokratisierung, Faschismus, Bürgerkrieg und Zerfall diskutierten am 13. Juni 2014 im Golem in Hamburg Jörg Kronauer von der Konkret und Jürgen Schulz von der Jungle World. In Zusammenarbeit mit der Gruppe für den organisierten Widerspruch und präsentiert von Jungle World und Konkret, das hören wir jetzt in den nächsten 2 Stunden. Am Anfang sprach Jörg Kronauer von der Konkret, danach Jürgen Schulz von der Jungle World.
Wirklich nur ein kurzes Statement. Das, was ich sage, sage ich von einer bestimmten Position aus. Und das ist mir in dem Zusammenhang mit der Ukraine auch recht wichtig. Wenn wir hier in Deutschland, denke ich, politisch nachdenken oder auch politisch aktiv sind, dann ist das eine Position, die hier stattfindet, hier verankert ist in einem Staat, der in einem ganz bestimmten Zustand sich befindet. Und zu diesem Zustand gehört dazu, dass dieser Staat hier vor allem seit 1990 immer stärker wird, dass er immer mehr Macht gewinnt, ökonomisch immer stärker wird, dass er expandiert, ökonomisch expandiert, auch machtpolitisch expandiert. Und das, denke ich, ist für mich jedenfalls der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit außenpolitischen Themen, dass ich eben in einem Land lebe, das hier gewaltig expandiert. Diese Expansion hat ganz unterschiedliche Formen, findet in unterschiedlichen Bereichen statt. Es gibt ganz andere Bereiche, wie etwa die Sache mit der Eurokrise, die stark damit zusammenhängt, dass die deutsche Wirtschaft einfach den Euro genutzt hat, um Vorteile gegenüber den Ökonomien Südeuropas zu kriegen und die Wirtschaften Südeuropas in Abhängigkeit zu bringen. Das ist eine ganz wichtige Ursache der Eurokrise. Es gibt sicherlich auch interne Ursachen dafür, etwa in Griechenland. Aber ich denke, wenn wir uns hier damit beschäftigen, dann sollte unser Schwerpunkt eigentlich da liegen, zu schauen, was eigentlich dieser Staat hier so treibt, in Griechenland beispielsweise. Und genauso würde ich die Sache mit der Ukraine ansehen. Die Ukraine, da gäbe es ganz fürchterlich viel zu sagen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Ich würde gerne ins Zentrum stellen, eben die Perspektive mit dem Blick auf das, was dieser Staat hier tut, der immerhin ja beansprucht, im Namen der Menschen zu handeln, die hier leben. Und das tun wir ja auch. Und das finde ich nun schon ganz schön unangenehm, dass dieser Staat das beansprucht, und habe doch sehr das Bedürfnis, mich darauf zu beziehen. Gut, wenn man sich das Verhältnis oder den Umgang der Bundesrepublik in Richtung Ukraine mal anschaut oder Osteuropa überhaupt, dann kann man feststellen, wenn man sich die Lage 1990 anschaut, da sah die europäische Landkarte als solche erstmal noch relativ anders aus. Da gab es nämlich noch die Sowjetunion 1990, und 1990 war die Bundesrepublik gerade dabei, die DDR zu übernehmen, dadurch also stärker und mächtiger zu werden. Wenn man sich die weitere Entwicklung anschaut, und das ist ja eine Entwicklung, in der wir heute noch stehen, dann muss man feststellen, dass erstmal in der ersten Hälfte der 90er Jahre die Bundesrepublik angefangen hat, die EU-Osterweiterung vorzubereiten, also die Einbindung der osteuropäischen Staaten in die EU. Das ist dann im Laufe der 90er Jahre durchgesetzt worden gegen Widerstände. Damit waren nicht alle in der EU einverstanden vorher, aber die Deutschen haben es durchgesetzt. Sie haben damit durchgesetzt, dass Osteuropa in die EU einbezogen wird, also ein Gebiet, in dem die deutsche Wirtschaft sehr rasch die stärkste, die dominierende Wirtschaft geworden ist. Man kann recht deutlich, denke ich, zeigen, dass mit der EU-Osterweiterung auch die Dominanz Deutschlands in der EU gewachsen ist. Und die ist ja heute eigentlich eine völlig unumstrittene Sache, die deutsche Dominanz in der EU. Gut, also diese Expansion ist in Richtung Osten weitergegangen. Dann kam 2004 für Rumänien und Bulgarien, 2007 dann die tatsächliche der Vollzug der Osterweiterung. Und dann kam praktisch schon 2007 der nächste Ring von Staaten in den Blick der deutschen Politik. Das war die Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, das erste Halbjahr 2007. Und da ist beschlossen worden, die Ukraine auch vertraglich eng an die EU anzubinden. Da ist erstmal so ein Freihandelsabkommen im Gespräch gewesen. 2008 hat man dann gesagt, es soll ein Assoziierungsabkommen werden. Und es soll ein Assoziierungsabkommen nicht nur mit der Ukraine werden, sondern mit einem ganzen Ring von Staaten, der wiederum dann direkt an Russland grenzt. Dann wurde das 2009 offiziell beschlossen mit dem schönen Wort östliche Partnerschaft betitelt. Ja, und das ist praktisch das Programm, innerhalb dessen dann die Ukraine an die EU und damit, wenn man so will, auch eben an das deutsche Hegemonialsystem angedockt werden soll. Ein Beitritt der Ukraine ist nie vorgesehen gewesen, das wäre viel zu teuer aus Sicht der Deutschen, denn die Ukraine ist tierisch arm und so viel will zumindest die Bundesregierung nicht zahlen. Aber vorgesehen gewesen ist eben ein Assoziierungsabkommen zu schließen, das verschiedene Sachen vorsieht, unter anderem eben Freihandel. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Freihandel bedeutet unter anderem ganz konkret für die Ukraine das, was jetzt vollzogen wird, nämlich eine Streichung oder zumindest dramatische Kürzung der Subventionen auf Gas. Mit Gas heizen sehr viele in der Ukraine. Es wird in der Ukraine sehr kalt im Winter und der nächste Winter wird eine spannende Geschichte, denn dank des Assoziierungsabkommens an die EU und der Vorbereitung, die darauf getroffen werden, sind jetzt schon die Streichungen der Subventionen da im Gange. Dieses Ausgreifen der eben der deutschen Politik in Richtung Anbindung eines weiteren Ringes von Staaten in Osteuropa hat auch einen militärpolitischen Aspekt. Das jetzt schon unterzeichnete politische Teil des EU-Assoziierungsabkommens, der sieht vor, dass die Ukraine mit der EU in dieser sogenannten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zusammenarbeitet. Und das findet auch schon statt. Ein ukrainisches Kriegsschiff ist schon am Horn von Afrika unter EU-Flagge rumgeschippert. Nun, das bedeutet, auch militärisch wird die Ukraine einbezogen in das eben EU-System, das wiederum von Deutschland dominiert wird. Man könnte ja sehr viel zu der inneren Situation in der Ukraine, zu den Kräfteverhältnissen in der Ukraine, sagen wir mal im letzten Herbst sagen. Tatsache ist, dass die Regierung Janukowitsch das Assoziierungsabkommen nicht unterzeichnet hat. Sie hat nicht ausgeschlossen, es später nach Verhandlungen mit Russland noch zu unterzeichnen, aber sie hat es eben nicht direkt getan. Diese Idee, mit Russland zu verhandeln, ist eine eigentlich sehr wichtige gewesen. Denn dieses ständige Ausgreifen der deutschen Politik in Richtung Osteuropa, diese Expansion über die EU-Osterweiterung und dann die sogenannte östliche Partnerschaft, die hat sich immer näher an Russland heranbewegt. Und im internationalen Staatensystem, so wie es heute ist, das ist keine schöne Sache. Wenn es nach mir ginge, würde die Welt anders ausschauen, aber das tut es nun mal nicht. Dieses Staatensystem hat bestimmte Logiken und bestimmte Mechanismen und zu diesen Mechanismen gehört es, dass wenn man seinen Einflussbereich in Richtung auf den Einflussbereich eines anderen Staates ausdehnt, dass das dann für diesen anderen Staat bedrohlich wird. Entsprechend ist die Lage dann auch für Russland bedrohlich geworden, denn immerhin war es hier so, dass die EU ihre Fühler ausgestreckt hat bis an 6 Staaten direkt an der russischen Grenze. Für Russland ist es also so langsam bedrohlich geworden und Russland und auch die Regierung Janukowitsch haben lange gesagt, lass uns doch verhandeln, lass uns doch irgendwie eine Einigung finden, einen Abgleich über das, was wir da weitermachen. Das ist von Deutschland und von der EU geblockt worden zugunsten eines offensiven Vorgehens, eines offensiven Einbindens der Ukraine in diese EU-Assoziierungsgeschichten. Dieses offensive Vorgehen ist dann auch weitergetrieben worden. Janukowitsch hat ja bekanntermaßen im November gesagt, nee, ich unterzeichne das Abkommen so nicht, wir müssen eine Einigung finden, so hat er es damals formuliert. Die Deutschen und die EU haben damals gesagt, nee, okay, dann eben nicht. Und da ging es los, dass dann die Proteste auf dem Maidan und ich würde sagen instrumentalisiert wurden. Die Maidan-Proteste sind sicherlich welche gewesen, deren Ursprünge sehr gut nachvollziehbar gewesen sind. Es waren Proteste gegen die Oligarchenherrschaft in der Ukraine und ich habe dafür eigentlich in den ersten Ursprüngen eine große Sympathie. Tatsache ist, dass dann diese Proteste, und das finde ich auch eine wirklich schwer kritikwürdige Geschichte, instrumentalisiert worden sind, zugunsten des deutschen Plans, eben die EU in die Ukraine in dieses Assoziierungsdings da einzubeziehen. Was konkret gemacht worden ist, ist nicht einfach, die Proteste irgendwie zu unterstützen, sondern es ist ganz gezielt eine Figur unterstützt worden, nämlich Vitali Klitschko, ein Politiker, der, kann man im Detail nachvollziehen, gezielt von der Konrad-Adenauer-Stiftung aufgebaut worden ist, in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, so kann man es schlicht und einfach sagen. Da hat also einer die Proteste angeführt auf dem Maidan, der einen ständigen Draht zu damals Westerwelle hatte. Diese Einmischung in einen fremden Staat ist im internationalen Staatensystem ein ganz ungeheuerliches Ding. Und was es tatsächlich bedeutet, kann man sich vorstellen, wenn man sich überlegt, was passieren würde, wenn hier demonstriert wird und also eine linke Demo stattfindet und daran würde sich vielleicht Nicolas Maduro aus Venezuela beteiligen und hier irgendeine Organisation aufbauen, die dann diese Proteste anführt. Also eine völlig unvorstellbare Situation. Aber das ist es, was der deutsche Staat sich in der Ukraine geleistet hat. zum Schaden meiner Ansicht nach der ursprünglichen Proteste in der Ukraine. Gut, man könnte das so weiterführen. Ein Punkt, der aus Sicht der aus einer deutschen linken Sicht meiner Ansicht nach besonders scharf kritisiert werden muss, ist, dass bei diesem Versuch eben da die Proteste auf dem Maidan zu nutzen, um eine prowestliche Regierung einzusetzen, dass dazu auch eine Kooperation mit einer faschistischen Organisation eingegangen worden ist, nämlich mit der Partei Svoboda. Die Partei Svoboda ist eigentlich einhellig 2012, 2013 auch in der deutschen Außenpolitik noch als, man sagt da ja eher rechtsextrem statt faschistisch, aber man muss sich jetzt nicht über die Begriffe streiten, jedenfalls ist eindeutig so eingestuft worden. Dennoch ist nachweisbar, dass seit Anfang 2012 die ersten Fühler ausgestreckt worden sind von Vorfeldorganisationen der deutschen Außenpolitik in Richtung auf eine Zusammenarbeit mit dieser faschistischen Partei Svoboda. Das ist dann 2013 verstärkt worden und im Herbst, also im Winter 2013 auf den Maidan-Protesten war es dann eben tatsächlich so, dass der Olaf Tjaniboc von Svoboda eben einer der drei Anführer der Proteste war. Es gab von deutscher Seite nie Widerstand dagegen. Westerwelle hat noch versucht, Fotos zu vermeiden, auf denen er gemeinsam mit Tjaniboc zu sehen ist. Der Frank-Walter Steinmeier hat dann im Februar diesen Jahres ganz offen mit dem Tjaniboc in der deutschen Botschaft auch noch verhandelt, ihn dahin eingeladen und sich mit ihm zusammen fotografieren lassen bei Gesprächen. Das ist international sehr deutlich wahrgenommen worden, dass die Deutschen da ganz maßgeblich zu beigetragen haben, eine faschistische Kraft zu etablieren in der internationalen Politik. Das ist übrigens ein kleines Beispiel, auch in China sehr deutlich wahrgenommen worden. In China hat ein chinesischer Vertreter auf einem internationalen Forum hat vor ein paar Tagen gesagt, ja, wir nehmen das ja genau wahr, dass da in Europa auf der einen Seite durchaus wieder mit Faschisten gezündelt wird und auf der anderen Seite in Japan eben auch reaktionäre Kräfte Auftrieb haben und wir nehmen das als Bedrohung wahr. Weltweit ist das wahrgenommen worden. Es ist ein Ding, das hier in Deutschland für meinen Geschmack viel zu wenig thematisiert worden ist. Und wenn wir was Gutes für die Ukraine hätten tun wollen, hätten wir es tun können, indem wir versucht hätten, den Steinmeier zumindest daran zu hindern oder das hier zu unterbinden, dass solche Sachen nochmal vorkommen, das in der Zusammenarbeit mit einer faschistischen Kraft. Da ist aber hier tatsächlich wirklich fast nichts gelaufen, was ich eine sehr bittere Sache finde. Kurz vielleicht noch, damit es die 10 Minuten nicht überschreitet. Kurz vielleicht noch zu Russland. Ich denke, bei dem Vorgehen Russlands, das man überhaupt nicht gut finden muss, zumindest ich persönlich finde es nicht gut, aber ich denke, dass man bei dem Vorgehen Russlands berücksichtigen muss, welchen Stellenwert es im Gesamtzusammenhang hat. Das Vorgehen Russlands ist einmal ganz einfach chronologisch und auch der inneren politischen Logik nach eine Reaktion gewesen. Eine Reaktion auf diese ständige deutsche, europäische Machterweiterung in Richtung Osten und eine Reaktion darauf, dass das dann mit dieser sogenannten östlichen Partnerschaft schließlich und endlich bedrohlich für Russland wurde, machtpolitisch bedrohlich. Es gibt unterschiedliche Sachen, die Russland gemacht hat. Zuerst kam schon vor einigen Jahren der Plan, eine Eurasische Union als Gegengewicht zu bilden. Dann ist es eskaliert und dann kam es dazu, dass die Proteste auf der Krim gegen den Umsturz in der Ukraine dann von Russland genutzt worden sind, um die Ukraine nach einer Abstimmung, deren Mehrheit übrigens eigentlich niemand wirklich anzweifelt, dann aufzunehmen in den eigenen Staat. Ich würde davor warnen, das als Annexion zu bezeichnen, denn völkerrechtlich gesehen ist es das nicht. Eine Annexion ist klassischerweise ein aggressiver militärischer Akt. Das ist in dieser Form das Vorgehen Russlands, das ich nicht befürworte, um das nur kurz einzufügen, aber nicht gewesen. Ich wäre dafür für eine präzise Terminologie, denn Annexionen sind gemeinhin auch Kriegsgründe. Und mit solchen Begriffen hantiert man nicht so leichtfertig eigentlich. Gut, ich denke, man muss zu der russischen Reaktion auch noch zwei Sachen dazu sagen. Die eine Sache ist, dass zumindest meinem Verständnis nach die europäische, die deutsche und insgesamt die westliche Politik dieses Vorgehen Russlands zumindest mit einkalkuliert haben. Sie können es nicht ausgeschlossen haben. Und zwar das deswegen, weil es eine ähnliche Geschichte schon mal gab. 2008 war das bei dem Georgienkrieg, und dieser Georgienkrieg, eigenes Kapitel, könnte man auch lange drüber diskutieren. Aber danach hat Russland eben dafür gesorgt, dass Südossetien und Abchasien, zwei ganz kleine Gebiete, die im internationalen System keine große Rolle spielen, aber dass die eben rausgebrochen werden aus dem georgischen Staat. Das ist damals als eine Art Warnschuss verstanden worden an den Westen. Das ist so eine Art eben Hinweis, wenn ihr zu weit geht, dann schlagen wir zurück. Und man muss schon in Rechnung stellen, dass die deutsche und insgesamt die westliche Politik gegenüber der Ukraine im Wissen dieses Warnschusses trotzdem so aggressiv vorgegangen ist, wie sie das ist. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, diese Sache mit hier Gebietsabtrennungen und Separatismus und so. Ich denke, hier in Deutschland oder sagen wir mal der deutsche Staat kann da von vornherein wirklich die Klappe halten, denn dieses Prinzip in Europa eingeführt haben die Deutschen nach 1990. Die erste Sezession überhaupt, das war die von Slowenien und Kroatien, und die ist ja bekanntermaßen 1991 zuerst von Deutschland, Österreich und dem Vatikan anerkannt worden, in einem Vorpreschen, das auch ganz eindeutig gegen französischen und britischen Willen war, also ein Alleingang praktisch. Damit ist das Prinzip der Sezession in die europäische Politik wieder eingeführt worden von den Deutschen. Auch selbst die Sezession per Krieg, siehe Kosovo-Krieg, ist von den Deutschen in die europäische Politik mit eingeführt worden. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, muss man jetzt nicht das Vorgehen Russlands billigen. Zumindest ich tue es nicht. Aber ich würde doch sehr davor warnen, jetzt den großen Bohai um diese russische Geschichte zu machen und darüber zu vergessen, wo denn eigentlich die Ursprünge dieses verwildernden Umgangs in Europa sind, ne, dass nämlich die Wurzeln dafür gerade hier in Deutschland eben gelegt worden sind. Und ich denke, das wäre das Problem, was wir als deutsche Linke eigentlich angehen müssten, wo unser Schwerpunkt liegen müsste. Gut, den Rest lasse ich jetzt fallen. Danke fürs Zuhören.
Okay. Gut, ich will, also die Frage eben, der Hauptfeind steht im eigenen Land und wie geht man mit den anderen Feinden um, da will ich eigentlich erst am Schluss drauf zu sprechen kommen. Ich wollte erstmal so die Grundkonstellation aus meiner Sicht darstellen, also was wird eigentlich den Ukrainern jetzt von beiden Seiten angeboten? Also ich denke, wir sind uns jetzt relativ einig, dass das Angebot der EU kein sonderlich erfreuliches ist. Also verbreitet wird ja das Regime des sogenannten Freihandels, das heißt, es geht nicht einfach nur darum, da Kapitalismus zu schaffen, den gibt's ja schon, sondern ein explizit wirtschaftsliberales System mit Austeritätspolitik, unternehmerfreundlicher Gesetzgebung, eingeschränkten Gewerkschaftsrechten und so weiter. Und es wird halt so sowohl von der EU als auch von den USA ja weiterhin so verkauft, als seien eben die Freihandel und die Freiheit untrennbar. Also Gauck hat ja gerade eine Rede vor einigen Monaten drüber gehalten. Dahinter steckt natürlich ein wirtschaftliches Interesse. Man verspricht sich davon Vorteile für die eigenen Konzerne durch den, also im Export, dadurch, dass man bestimmte Industrienormen durchsetzt, also wie beispielsweise ein anderer Kontext jetzt, aber der Streit um das Chlorhühnchen ist also beispielhaft dafür, worum es bei solchen Geschichten geht. Ja. Wenn man bestimmte Normen einführt, dass eben zum Beispiel ein Hühnchen nicht mit Chlor desinfiziert werden darf, dann darf es in bestimmten Gebieten nicht verkauft werden und so weiter. Drängt man den Freihandel immer mehr Staaten auf, kann man natürlich da mehr verkaufen. Außerdem gewinnt man ein neues Niedriglohngebiet. Ja, es mag für Europäer ungewöhnlich sein, aber die Ukraine wird ja zu Europa gezählt, deswegen wird der Krieg da auch wichtig genommen, aber der Lohn ist da niedriger als in China, das sollte man auch nicht vergessen, ist auch ziemlich wichtig für die Entscheidung vieler Leute da. Was natürlich auch eine Rolle spielen wird, ist die spätere Abhängigkeit der Ukraine über die Staatsverschuldung, die natürlich jetzt steigen wird und die dann entsprechenden politischen Einfluss sichert. Eine etwas andere Geschichte ist allerdings nicht, und da kommen wir dann langsam zu den Differenzen, die Arbeit, die die EU und die USA da geleistet haben, findet eigentlich überwiegend auf juristischer und institutioneller Ebene statt. Und ich denke auch ganz bewusst und gezielt, wenn man damit dauerhaft Fakten schafft. Während Politiker, Oligarchen, die können sehr schnell ihre Vorlieben und ihre Loyalitäten ändern. Wenn man aber bestimmte eben Gesetze geschaffen hat, dann gelten die halt erstmal nicht. Es ist ja auch so, dass über dieses Assoziierungsabkommen bekanntlich mit dem Janukowitsch erst verhandelt worden ist und ja, die Abwendung von ihm erst gekommen ist, als er gesagt hat, er unterschreibt dieses Zeug nicht. Und ich denke eben deshalb, dass die westliche Politik eher dem Modell gefolgt ist, arabischer Frühling. Das heißt, man mischt sich erst dann, also man nimmt erstmal das Personal, was man hat, versucht mit dem klarzukommen, Mubarak, Ben Ali, wie sie alle heißen, Wenn dann allerdings klar wird, diese Leute werden sowieso stürzen, dann mischt man sich natürlich ein. Und das hat man natürlich auch vorbereitet. Ja, ich denke aber nicht, dass es einen, wie in der Linken eben so häufig behauptet wird, 20, 25 Jahre vorbereiteten Masterplan gab, da eine bestimmte Regierung einzusetzen. Es ist ja ursprünglich auch vereinbart worden, übrigens mit Zustimmung Russlands, eine Regierung der nationalen Einheit einzusetzen, wie immer die dann ausgesehen hätte. Das ist nicht zustande gekommen, weil sich die Opposition an diese Vereinbarung nicht gehalten hat. Ich denke aber nicht, dass das nur ein Fake war, weil letzten Endes standen EU und USA ja ziemlich blamiert. Also sie machen ein Abkommen und kein Mensch hält sich dran. Also ich denke eher, man hat da improvisiert. Man hat natürlich früh mit rechtsextremen und faschistischen Parteien gesprochen. Es ist nicht, wie in der Linken häufig behauptet wird, ein Tabubruch. Also Pinochet, Franco, die ruandischen Völkermörder, der Westen war nie sonderlich wählerisch in der, was seine Bündnispartner betrifft, und ist es hier auch nicht. Das macht die Sache natürlich nicht besser. Die Frage ist, und in Parallele werden hier die Verhandlungen mit den Islamisten, die ja auch in der arabischen Welt immer geführt werden. Die Frage ist hier, sollen die, und das ist, denke ich, eine offene Frage tatsächlich, sollen die Faschisten in der Ukraine eine bestimmte Rolle in der Politik spielen, auch aus Sicht der EU? Das heißt, sollen sie eingesetzt werden als, sagen wir mal, völkische Propagandisten zu, beispielsweise um die Austeritätspolitik durchzusetzen, um Gewerkschaften eventuell soziale Proteste zu bekämpfen, oder hat man sie nur integriert, um sie ruhig zu stellen? Ja, was für, sagen wir mal, zumindest die Option völkische Politik spricht, ist die EU-Politik gegenüber Ungarn, wo ja eine Faschisierung eindeutig stattfindet unter Orban. Und Orban selbst zwar kein Faschist ist, aber die Jobbik, die er nicht braucht, weil er eine Zweidrittelmehrheit im Parlament ist, eindeutig nicht nur eine faschistische, sondern sogar eine neonazistische Partei. Und die regiert trotzdem mit, weil Orban auf sehr viele ihrer Initiativen wohlwollend eingeht und mal milder ausgedrückt es wenig Widerspruch seitens der EU gibt. Und die EVP mittlerweile, also die Europäische Volkspartei, der Zusammenschluss der europäischen, der meisten europäischen konservativen Parteien, immer mehr dazu übergeht, sogar Orban zu loben. Also großes Misstrauen angebracht, denke ich. Dennoch weiterhin eine ungeklärte Frage, ist das jetzt eine Improvisation, die unappetitlich ist, aber nicht darauf hinauslaufen soll, dass die Faschisten wirklich eine wichtige Rolle in der Politik dauerhaft spielen sollen, oder sollen sie die halt doch spielen? Müssen wir sehen. Ein anderer Punkt, was gerade die Position Deutschlands betrifft, das denke ich ist für die weitere Diskussion auch noch von Bedeutung. Ich denke, dass Deutschland da eine Sonderrolle einnimmt, weil es ein klar erkennbares Interesse gibt an einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit Russland, vor allem im Energiesektor. Es gibt eine Kapitalverflechtung, also was auch im modernen Kapitalismus relativ selten ist. Und es ist halt auch relativ selten, dass ein ehemaliger Regierungschef in den Dienst eines anderen Staates tritt, wie Gerhard Schröder das gemacht hat. Also muss ich nur mal vorstellen, Willy Brandt wäre nach seinem Rücktritt Vorstandsvorsitzender eines sowjetischen Staatskonzerns gewesen. Ja, also der wäre wegen Landesverrat natürlich verklagt worden, was bei Schröder nicht passiert ist, obwohl er schon wahrscheinlich ein paar Staatsgeheimnisse verraten hat, was mir persönlich egal ist. Ja, soll er, das ist nicht der entscheidende Punkt hier. Aber ich denke, dass diese enge Verflechtung schon beweist, dass es hier ein besonderes Interesse Deutschlands auch an der langfristigen Kooperation mit Russland gibt. Gleichzeitig, und da gebe ich Jörg wieder recht, ist Deutschland führend natürlich bei der Verbreitung dieses Freihandelsregimes. So, und Putin hat jetzt klargestellt, beides zusammen kriegt er nicht, beides zusammen geht nicht. Deswegen halt das Durcheinander, was sich auch, denke ich, in der bürgerlichen Presse recht gut niederschlägt, wo ja immer die sogenannten Putin-Versteher und die, wir müssen jetzt Leute da aufeinander stoßen. Ja, da findet halt ein interner Konflikt statt, wo der hinführt, weiß man auch noch nicht. Es könnte sein, falls es zu einer Einigung kommt, kann man davon ausgehen, Deutschland wird da die Vermittlerrolle spielen. Gut, schauen wir zur anderen Seite. Was bietet Putin den Leuten an? Zitat Putin 2010, da hat er sich gewünscht, die Gestaltung einer harmonischen Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon bis Vladivostok. In Zukunft kommen eventuell auch eine Freihandelszone, gar noch fortgeschrittenere wirtschaftliche Integrationsformen in Frage. Zitat Ende. So, das ist also klingt erstmal sehr ähnlich wie das, was die EU will. Der Haken ist allerdings, dass Putin nie so genau sagt, worauf das wirtschaftlich eigentlich hinauslaufen wollte. Da werden also keine Details genannt. Das Gleiche ist jetzt bei der schon im Aufbau befindlichen Eurasischen Wirtschaftsunion. Ja. Ich denke, man kommt dann eher dahinter, wenn man sich anschaut, was er innenpolitisch gemacht hat. Als er an die Macht gekommen ist um das Jahr 2000, hat er ja im Grunde heutige ukrainische Verhältnisse vorgefunden, konkurrierende Oligarchen, die Politik machen, Leute bestechen, Parteien kaufen und so weiter und so fort. Er hat es dann, dieses System zentralisiert und unter staatliche Kontrolle gestellt. Also der Name Chodorkowski wird den meisten bekannt sein, wichtigster Ölmagnat Russlands gewesen, dann ganz paar Jahre im Knast verschwunden. Enteignet worden. Putin hat Leute aus seinem Ministerialapparat in diesen Konzern gesetzt. Rosneft, der wichtigste Konzern Russlands überhaupt. Das ist natürlich eine Warnung an alle anderen gewesen. Und also man muss sich immer vor Augen halten, Korruption gehört noch zu den harmlosesten Vergehen dieser Oligarchen. Ja, beim sogenannten Aluminiumkrieg, also im Kampf um die russischen Aluminiumfabriken hat 100 Tote gegeben. Ja, also mafioser Kapitalismus ist da durchaus, denke ich, eine angebrachte Bezeichnung für. Also das heißt, jeder Oligarch weiß, es müssen nicht mal Beweise gefälscht werden, um mich 10 Jahre oder lebenslänglich in den Knast zu bringen. So, Putin hat also ein System geschaffen, das er lenken kann, macht aber keinerlei Anstalten, von diesem oligarchischen System wegzukommen, also überzugehen zu dem, was das dominierende System im Westen ist. CEO-Kapitalismus, Shareholder-Value und ein Geschäftsgebaren, was immer auf Profitmaximierung in jedem Augenblick ausgelegt ist. Ja, der Oligarch unterscheidet sich von dem CEO dadurch, dass er sein Vermögen persönlich kontrolliert, seine Betriebe persönlich kontrolliert und in der Lage ist, vom kurzfristigen Profit abzusehen, um Politik zu machen. Ja, um das nur kurz so zu erklären, was ich mit dem Oligarchen meine. Die Grundlage für dieses wirtschaftlichen Systems in Russland ist letzten Endes der Energieexport, sehr erfolgreiche Geschichte, knapp 500 Milliarden Devisenreserven hat Dollar Devisenreserven hat Russland. Bringt die Regierung natürlich auch in die Lage, dass sie Energielieferungen als politisches Mittel einsetzen können, was immer wieder passiert. Das heißt, wir haben es hier zwar nicht mit einem klassischen Rentenstaat zu tun, also die Golfmonarchien sind dann noch, es passiert in Russland ökonomisch noch mehr als in einem ganz klassischen Rentenstaat. Dennoch ist das, denke ich, die ökonomische Grundlage, die ihm auch die entsprechende Politik jetzt ermöglicht. Und es ist halt auch überall auf der Welt sichtbar, dass die Rentenstaaten, so unterschiedlich sie politisch sein mögen, wie Venezuela und Saudi-Arabien, sehr leicht Staatschefs hervorbringen, die großes politisches Sendungsbewusstsein vorhaben. Und ich denke, dass man da Putins Politik durchaus auch mit den, also auch die Innenpolitik jetzt mit dem vergleichen kann, was in den Golfmonarchien passiert oder da schon passiert ist, nämlich dass jetzt auch eine reaktionäre innenpolitische Formierung verstärkt einsetzt. Das große Rätsel bei Putins Politik ist, dass er eigentlich ziemlich viele Bündnispartner jetzt verärgert hat. Das heißt, sein Interesse müsste es eigentlich sein, möglichst viele Länder, die auch fossile Rohstoffe exportieren, zusammenzubringen, aber er hat eigentlich ziemlich viele von denen verärgert. Also er hat mit seiner Syrien-Politik die Golfmonarchien verärgert. Er hat aber auch mit seiner Ukraine-Politik die zentralasiatischen Diktaturen verärgert. Wir haben nämlich auch alle eine russische Minderheit und haben natürlich die Befürchtung, dass Putin vielleicht auch mal diese russische Minderheit entdeckt und bei ihnen hineinregieren will. Er hat auch die Chinesen verärgert, die mit allem, was mit Separatismus und Grenzänderungen zu tun hat, die das überhaupt nicht gut finden in Sachen Tibet und Xinjiang, die eigentlich nur aus Prinzip jetzt zu Russland gehalten haben, aber mit Sicherheit nicht begeistert sind darüber. Und er hat sich die ganze Sache verdammt viel kosten lassen, denn Gewinngeschäft war die Annexion der Ukraine sicherlich nicht. So, insofern ist also meine bisherige These, dass die ganze Geschichte von russischer Seite eher innenpolitisch angelegt ist. Das heißt, dass sie vor allem der Festigung des Systems Putin dient und der Festigung seines Klientelsystems, das vielleicht wackeliger ist, als es von außen aussieht, weil eigentlich nicht so ganz klar ist, was ist wirklich seine Machtbasis. Ja? Er hat jetzt aber dadurch, dass er nationalistische Hysterie geschürt hat, die auch auf seine Person konzentriert ist, also er als Retter des Vaterlandes da erscheinen kann, denke ich, hat er eine Situation entschaffen, in der ihm so schnell keiner gefährlich werden kann. Sagen wir vielleicht nochmal kurz, worum es meiner Ansicht nach nicht geht. Ja, also historische Ansprüche sind meiner Meinung nach ohnehin Quatsch. Also letzten Endes geht es darum, wer hat wann erfolgreich auf irgendeinem Staatsgebiet Leute massakriert und daraus geht dann der historische Anspruch hervor. Ja, also ob man jetzt sagt, die zaristische Eroberung oder die durch die Osmanen war jetzt die richtige oder die falsche, das denke ich, kann jetzt kein ernstzunehmendes Kriterium für Linke sein. Ist es, denke ich, aber auch für Putin nicht. Die emotionale Bedeutung für russische Nationalisten, denke ich, ist es aber schon. Gut, hier würde ich dann dir dann auch wieder widersprechen. Ja, also muss natürlich schon sagen, klar, man kann jetzt sagen, im Rahmen der internationalen Machtpolitik und so weiter, hast du natürlich schon einerseits recht. Andererseits würde ich halt schon sagen, was geht's Ihnen an? Ja, wenn jetzt die Mehrheit der Ukrainer sagt, wir wollen zur EU gehören, muss man jetzt nicht gut finden. Man kann es für eine völlig idiotische Entscheidung halten, ja. Aber das ist ja erstmal halt ihr Bier, ja. Und ich teile eben auch nicht die Ansicht, dass Russland da einer bedrohlichen Einkreisung ausgesetzt ist. Und das nicht nur deshalb, weil es ausschließlich den Südwesten betrifft. Also das Land ist ja deutlich größer und kann natürlich von vielen Seiten überhaupt gar nicht eingekreist werden. Und an der südöstlichen Seite sieht es ohnehin ganz anders aus. Sondern weil dahinter auch so veraltete Militärvorstellungen stellen. Das heißt also, diese Idee des Sicherheitskordons stammt aus dem 20. Jahrhundert. Infanterie, Panzerschlacht und so weiter. Sollte es tatsächlich, ich rechne da nicht ernsthaft damit in nächster Zeit, sollte es aber tatsächlich zu der militärischen Konfrontation kommen, spielt das alles überhaupt keine Rolle. Weil das ein Luft- und ein Atomkrieg sein wird, in dem es nicht darum gehen wird, Territorien zu besetzen. Gut, was wir jetzt in Russland sehen können, ist eben die nationalistische Hysterie, innenpolitische Formierung, reaktionär bis rechtsextrem, die da von der Regierung geschürt wird und die bedauerlicherweise auch einen großen Erfolg hat. Das hat auch wieder Auswirkungen auf die Außenpolitik. Russland propagiert das, was man so gern dann konservative Werte nennt, auch international. Nicht umsonst haben sich mit wenigen Ausnahmen die europäischen Rechtspopulisten und Faschisten allesamt für Putin entschieden. Das heißt, er möchte schon auch sowas wie eine ideologische Führungsmacht sein im Kampf, was man dann so gerne westliche Dekadenz nennt. Was er allerdings sozusagen in einem, in Anführungszeichen, positiven Sinne bietet, ist ein paternalistisches System, wenn man sie eben unterordnet, in dem es nicht diesen kapitalistischen Zwang zur Selbstoptimierung gibt. Ja, also was die EU den Ukrainern jetzt zumuten will, ist natürlich das, was man hier auch kennt. Nicht? Es gibt keinen Feierabend, wenn nicht der Chef noch Mitternacht anruft, dass du gefälligst ans Telefon zu gehen. Ja. Russland, Putin bietet ein System, in dem sich Gehorsam lohnt, in dem man es auch mal ein bisschen ruhiger angehen kann, in dem all diese Sachen nicht gelten und in dem doch zumindest deutlich höhere Löhne als und Renten auch gezahlt werden als in der Ukraine derzeit. Was er halt auch bietet, ist, das ist halt immer das, was viele Leute und auch, denke ich mal, autoritäre, strukturierte Linke in mancherlei Hinsicht an solchen Leuten bewundern, ist dieses Yes, I can. Nicht? Der gewöhnliche westliche Politiker sagt, ich würde ja schon gern mehr für Soziale tun, aber geht leider nicht, wegen der Wettbewerbsfähigkeit. Nicht? Und Putin sagt, ich kann's. Ich kann einen Kapitalisten einsperren. Den reichsten Kapitalisten meines Landes, der ist jetzt einfach weg vom Fenster. Ich kann durchgreifen gegen diese Leute. Und natürlich auch, sollte sich dann natürlich die Frage stellen, was hätte man jetzt wirklich davon, wenn der Vorstandsvorsitzende von Siemens im Knast landet, obwohl es dafür Grund genug gäbe, bei zwei Straftaten pro Tag, die Siemens nachgewiesen worden sind. Die Frage ist halt natürlich, wozu führt das alles denn innenpolitisch? Ich denke doch schon, aber dass solche Punkte eine gewisse Anziehungskraft dieses russischen Modells, das dann mit der Sowjetnostalgie in Verbindung gebracht wird, auch viele, ja, eine Anziehungskraft für autoritär strukturierte Linke hat, vielleicht auch der Linkspartei jetzt eine Chance gibt, ihre Zuverlässigkeit in Sachen Vertretung deutscher Wirtschaftsinteressen zu beweisen. Sarah Wagenknecht hat sich ja lustigerweise für Siemens ausgesprochen in diesem Konflikt, gesagt, super, dass der Käser da zu Putin gefahren ist. Ja, gut, zusammengefasst, die EU bietet Massenarbeitslosigkeit und Sozialabbau, Optimierung der Ausbeutung, aber, und da kommen wir dann wieder zum Haken, sie bietet zumindest nach Ansicht vieler Ukrainer Menschenrechte und Rechtsstaat. Wie weit sie dafür wirklich steht, sei mal dahingestellt. Ja, das ist aber jetzt auch gar nicht die erste Frage, weil der Krieg ja nicht in Deutschland stattfindet, sondern in der Ukraine. Und hier wäre, denke ich, das Beispiel Türkei interessant, wo... Also mittlerweile hat sich's erledigt, weil die Türken wissen, die EU beabsichtigt nicht ernsthaft, sie in absehbarer Zeit aufzunehmen und mit Erdogan ist noch eine neue politische Konstellation reingekommen. In der Phase von, sagen wir mal, Mitte der 90er bis Ende der 2000er Jahre hat diese Debatte, soll die Linke sich auf die EU einlassen oder nicht, in der Türkei aber eine große Rolle gespielt und viele haben halt gesagt, sagen wir mal ehrlich, wir können gegen diesen tiefen Staat nichts ausrichten. Also tiefer Staat heißt politische Morde, Geheimdienstaktionen und Leute kommen mit gefälschten Beweisen in Knast und so weiter und so fort. Wir kriegen das nicht hin, wir können dem nichts entgegensetzen. Aber die EU kann es. Und unsere Bourgeoisie muss sich auf bestimmte Regeln einlassen, wenn sie die EU will. Und das haben viele als Argument genommen, jetzt auch aus linker, auch aus radikal linker Sicht, die EU-Mitgliedschaft zu unterstützen. weil den Kapitalismus hat man sowieso. Ich will das jetzt gar nicht abschließend bewerten, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Das hat sich für die Türkei auch erledigt. Aber ich denke, es ist jetzt, wenn man die Situation in der Ukraine beurteilen will, halt schon wichtig. Gut, Russland bietet stattdessen eben mutmaßlich höhere Löhne und Renten, aber immer als, das ist halt der Haken, als Gnadenakt des Präsidenten. Das heißt, der Präsident kann auch jederzeit sagen, im Dienste der Nation müssen wir den Gürtel jetzt enger schnallen, wir halbieren die Renten. Und da gibt es also keine zivilen Organisationen, Gewerkschaften, Gerichte, die da irgendwas unternehmen können. Das heißt, es hat also schon was mit Unterordnung zu tun. Nicht? Und deswegen kann ich eben auch, ja, da kommen wir dann jetzt halt zum Hauptfeind. Ja, natürlich ist erstmal an erster Stelle dann EU-Kritik, Deutschland-Kritik, Merkel als quasi Chefin der EU soll dann natürlich da im Mittelpunkt stehen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass unter russische Herrschaft zu kommen sehr konkrete Folgen hat. Für alle LGBT-Leute sowieso, aber auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel die falsche ethnische Herkunft haben, auf der Krim zum Beispiel Tataren sind. Ja, Putin hat versprochen, da wird es vollständige Freiheit geben. Zwei Wochen später durfte der Präsident dieser tatarischen Selbstverwaltung nicht wieder auf die Krim einreisen. Ja, und das ist natürlich erst der Anfang. Es gibt, also es gab immer auch vorher schon in der Ukraine Probleme mit Gewerkschaftsrechten, aber in Russland gibt es schlicht keine freien Gewerkschaften, ja, und Demonstrationsfreiheit eben auch je nach Gusto. Das heißt also, unter russische Herrschaft zu kommen, hat sehr konkrete Folgen, das darf man halt nicht ganz vergessen. In der Ukraine ist zumindest eine Unruhe im Gange, ja, und da bin ich halt doch tatsächlich immer noch, also ich gehöre auch immer noch zu den Leuten, die arabischen Aufstände verteidigen, ja. Ich denke, wir müssen uns nur von der Revolutionsromantik verabschieden. Eine Revolution ist immer eine hässliche Sache, ja, und wir sind die meisten wahrscheinlich noch so sozialisiert worden, vielleicht, also die Älteren zumindest, mit Eisenstein, ja, mit Gewehr und Fahne stirbt man das Winterpalais, ja. Also ich sag mal so, wenn wir wüssten, wie viel Vergewaltigungen es in der russischen Revolution gegeben hat, würden wir es vielleicht auch, also wir können heute alles sehen, ja, und das ist einerseits gut, denke ich, weil das halt auch die Revolutionäre bindet und auch potenziell Verbrechen natürlich verhindern kann, die damals einfach unter den Teppich gekehrt worden sind. Es sollte uns aber nicht dazu verführen, jetzt die Unruhe sozusagen an sich abzulehnen. Revolutionärer Prozess, ich würde mal so sagen, das ist halt, das ist kein Vergnügen, das ist eher wie Kloputzen. Ja? Also wenn die Scheiße überläuft, muss man ran. Ja? Ich denke, eher so sollte man das sehen. Ich denke aber auch weiterhin, nur so kann Fortschritt zustande kommen. Ja? Und da stellt sich wieder, wenn es keine wirklich relevante radikale Linke gibt, die Frage, wie geht man mit der bürgerlichen Demokratie um? Ja? Da habe ich jetzt auch keine endgültige Antwort drauf. Und es hängt natürlich auch von der konkreten EU-Politik dann in dieser Hinsicht ab. Also welche Rolle sie den Faschisten tatsächlich dann zugedacht haben oder ob sie ihnen überhaupt eine zugedacht haben. Da müssen wir, denke ich, auch in der Ukraine noch ein paar Phänomene untersuchen. Ja, die Kritik an der Regierungsbeteiligung der Faschisten ist natürlich völlig richtig. Man sollte nur nicht vergessen, dass Putin auch mit solchen Leuten arbeitet und dass die fehlende Distanz zwischen Demokraten und Nationalisten und Faschisten, ich will nicht gerade sagen, in ganz Osteuropa ein Problem ist, aber zumindest in der Ukraine, in Ungarn, in Russland und in Bulgarien. Ja, also für die Länder kann ich es sicher sagen. Also dass ein anständiger Bürgerlicher keinem Faschisten die Hand reicht, das ist da einfach nicht so. Ja, das muss man erstmal konstatieren, mit Bedauern, aber ja. Und die Frage ist eben auch, was ist links? Ja, ist die KP Russlands links? Ja, also außer nationalistisch ist da eigentlich nicht viel. Ja, also es herrscht eine politische Verwirrung und es gibt, denke ich, da auch ein anderes Phänomen noch, was man jetzt naiv nennen kann, so diesen Traum vom reinen Kapitalismus. Ja? Hat man keine Oligarchen mehr, hat man keine Korruption mehr, geht es uns allen gut im Kapitalismus. Also ein bisschen wie die Tea Party-Leute in den USA. Das ist also auch ein Phänomen, mit dem man da, denke ich, umgehen muss. Gut, ich komme dann, weil ich wahrscheinlich auch schon überzogen bin, jetzt auch wirklich zum Schluss. Separatismus, Selbstbestimmungsrecht der Völker, können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf hinkommen. Also eine Geschichte, die eben ich auch jetzt nur so andeuten kann und die sich auch noch in wenigen Jahren abspielt, die aber zumindest möglich ist. Ja, wir haben ja diese beiden Modelle jetzt, dieses autoritär staatskapitalistische russische Freihandelsregime des Westens. Erstmal scheint der Westen überlegen zu sein, weil er effektiver produzieren kann, effizienter produzieren kann. Andererseits befinden wir uns mitten in einer Weltwirtschaftskrise. Und möglicherweise beobachten wir jetzt hier den Anfang vom Ende der Globalisierung. Ja, also es ist also durchaus möglich, dass diese autoritär staatskapitalistischen Systeme größere Anziehungskraft entwickeln, weil sie eben eine gewisse soziale Sicherheit bieten, solange der Staatschef das so will. Ja, und ich denke, in diesem Licht sollte man das halt eher sehen. Das heißt, wir befinden uns möglicherweise, ja, und so scheußlich dieses Freihandelsregime ist, wenn die Globalisierung jetzt zusammenbricht, wird die extreme Rechte gewinnen, da bin ich mir sicher. Ja. Die Frage wäre dann eher, in Anbetracht der Schwäche der Linken, wie kann man die nötige Zeit gewinnen, die die Linke braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Gut, damit will ich dann noch erstmal schließen.
Ja, dann danke ich euch beiden für eure Inputs. Ihr sollt jetzt noch die Gelegenheit haben, aufeinander einzugehen. Das heißt, wenn du möchtest, Jörg, hättest du noch mal das Wort.
Vielleicht zwei Punkte. Also es wäre eine ganze Menge, die man anspreche, also die ich im Prinzip gerne ansprechen würde, aber das wird jetzt alles sprengen. Vielleicht ein Punkt nochmal. Also mir ist nicht bekannt, dass die Nationalbolschewisten in der russischen Regierung beteiligt sind. Ne? Und erst war die Regierungsbeteiligung Svoboda, dann war diese ominöse Geschichte mit den Extremrechten aus Israel, FPÖ-Leute zum Beispiel, bei der Ukraine-Wahl, die schlicht und einfach deswegen hingegangen sind, weil sie die einzigen waren aus dem Europaparlament, die da hingegangen sind. Eingeladen worden sind andere auch. Ich möchte nicht die autoritären Elemente in der Politik von Putin verteidigen, auf keinen Fall. Ne? Aber ich würde doch gerne mal die Ursache und Wirkung da lassen. Und nebenbei, FPÖ, das ist eine Partei, die in der EU 20% kriegt. Ne? Also die fahren dahin. Und da sollte man doch auch mal auf das eigene Land schauen, denke ich, oder auf den eigenen Block, bevor wir da reden, dass Putin da fürchterlicherweise die reingelassen hat ins Land. Nur immerhin kommen sie von hier. Vielleicht noch ein kleiner, nee, lassen wir das mal. Ein zweiter, doch vielleicht noch ein Punkt dazu, zu dieser autoritären Formierung. Ich will die gar nicht bestreiten. Ich denke aber, dass wir hier dazu was beitragen könnten, die zumindest eine Möglichkeit zu deren Bremsen zu eine Möglichkeit zu schaffen, die zu bremsen. Wenn wir uns anschauen, was in der Ukraine passiert ist, dann stellen wir fest, da hat der Klitschko ganz massiv hier eben einen Aufstand mit angeführt, der schließlich zum Sturz einer Regierung geführt hat. Der ist praktisch der Mann der Konrad-Adenauer-Stiftung gewesen, die in wie vielen Ländern weltweit tätig ist. Ne? Und wenn ich irgendwo mich um einen Staat kümmern müsste sozusagen, dann würde ich mir durchaus Sorgen machen, was diese deutschen Stiftungen da so treiben. Die deutschen Stiftungen sind tatsächlich ein Anlass gewesen für dieses wirklich unangenehmes Stiftungsgesetz, das es in Russland gibt, aber welches Potenzial eben in diesen Stiftungen drinsteckt, sieht man in der Ukraine. Wenn es uns gelingen würde, hier diese ständigen Auslandsoperationen der wirklich auch Putschbeteiligungen teilweise von deutschen Stiftungen mal zum Einstellen zu kriegen, dann würde sich da einiges entspannen und zumindest die Legitimation für so eine autoritäre Formierung würde schwinden. Vielleicht würde sie auch schwächer werden, aber wir müssen jetzt nicht spekulieren. Noch ein Punkt, damit es nicht zu sehr ausufert von wegen Bedrohung. Ich verstehe nicht ganz, wieso man jetzt Panzer um Russland drumherum stellen müsste, um Russland einzukreisen. Also das Ding ist doch ein ganz anderes. Wenn man sich mal Russland auf der Landkarte anschaut, dann stellt man fest, es gibt sehr viele Probleme an den russischen Grenzen, die Kräfte binden. Es gibt im Osten da einen sehr starken chinesischen ökonomischen Einfluss, der russische Kräfte bindet, weil Russland die Befürchtung hat, dass China einfach zu stark wird. In Ostsibirien ist das der Fall. Wenn man dann mal Richtung Westen die Landkarte weitergeht, dann findet man da plötzlich etwas weiter südlich Afghanistan, aber direkt daran angrenzend dann Tadschikistan und Usbekistan, wo es wirklich Probleme mit islamistischen Kräften gibt, direkt im Süden Russlands, was durchaus auch eine gewisse Aufmerksamkeit in Russland bindet, auf jeden Fall. Wenn man dann weitergeht über das Kaspische Meer, dann landet man im Kaukasus, wo es immerhin 2008 einen Krieg gegeben hat, ne, in den Russland involviert gewesen ist, der Kräfte bindet natürlich. Dann kommt man weiter im Westen eben an genau die fraglichen Staaten, die jetzt angebunden werden sollen an die EU mit der östlichen Partnerschaft, wo es immer noch darum geht, sollen sie nicht vielleicht auch in die NATO rein, und dann landet man im Baltikum, und also wo die Staaten eben in der NATO schon drin sind und wo ja bekanntermaßen eben auch die Bundeswehr an Übungen beteiligt ist. Und wenn man sich mal anschaut, welches Theater hier gemacht wird, weil russische Soldaten innerhalb Russlands an der oder nahe der ukrainischen Grenze in einer großen Zahl aufmarschieren, dann kann man sich doch vorstellen, dass da irgendwas tatsächlich dran sein muss an dieser Problematik der Einkreisung, wenn andersrum der Westen genau vor so einer Gefahr eben so eine große Furcht dann hat. Ne? Also allein die Möglichkeit, in all diesen Staaten da aktiv zu sein, das bindet ja schlicht und einfach Kräfte schon jenseits jeglicher konkreten Kriegsdrohungen.
Gut, können wir ein bisschen zum Pöbel durchgehen. Also es sind nicht nur die Nationalbolschewisten. Ja, man kann sich jetzt lange darüber streiten, ob man jetzt da in Russland schon von Faschisierung reden kann. Ja, aber man hat ganz klar, also wer nicht für Putin ist, ist Staatsfeind. Also ja, es gibt einen gewissen Spielraum, der aber sehr eng ist. Also ein kontrolliertes Parteiensystem. Es gibt eine Zuarbeit in den Medien von Leuten, die eindeutig rechtsextrem sind. Ich habe jetzt da nicht alle Namen parat. Ja, es gibt die Putin-Jugend. Ja, also das wäre jetzt, wenn man jetzt da genauer nicht wäre, kann man natürlich als eine paramilitärische Miliz beziehen. Aber jetzt vielleicht so ein sagen wir mal so, es gibt diese bewusste Archaisierung. Also man muss ja erstmal auf die Idee kommen, wenn man im 21. Jahrhundert eine neue Polizeieinheit aufstellt, die mit Peitschen auszurüsten, ne? Also wie diese Kosaken, ja. Und das war ja eine bewusste Entscheidung und das ist 2005 passiert, ja. Das ist nicht so eine Tradition oder so, die Leute waren immer da und so weiter. Das ist neu aufgestellt worden, nicht? Und die werden gegen Oppositionelle eingesetzt. Also man hat schon direkten staatlichen Terror. Man hat staatlich geduldeten faschistischen Terror, ja. Also insofern, gut, das führt jetzt, glaube ich, auf so eine Veranstaltung zu weit, da müsste man sich jetzt über Kriterien und Faschisierung und so weiter unterhalten, ja. Aber diese autoritäre Formierung hat Putin von Anfang an betrieben. Ja, der erste Oligarch, den er entmachtet hat, noch vor Chodorkowski, war Gusinski, hieß der Bursche, glaube ich. Da ging es darum, dass er den größten privaten Medienkonzern unter Kontrolle bekommt. Also er hat von Anfang an eine sehr zielstrebige Politik in dieser Richtung betrieben, immer weitergeführt, auch zu der Zeit, als er eindeutig noch die Verständigung mit dem Westen gesucht hat. Die Konfrontation ist ja relativ neu. Also den Westen dafür verantwortlich zu machen, halte ich genauso absurd wie für die Scharia in Saudi-Arabien oder so. Das haben die Leute sich schon selber ausgedacht, ja, und damit verfolgen sie ihre eigenen Ziele. Gut, man kann sich jetzt auch lange darüber streiten, das ist auch ein Punkt jetzt bei den Details vom Maidan, wenn wir, also das kann man auch auf so einer Veranstaltung, denke ich, nicht klären. Es ist natürlich richtig, also ich stimme zu, jetzt diese zivilen Geheimdienste, die Parteistiftungen genannt werden, das ist eine ausgesprochen dubiose Sache, die haben auch in Lateinamerika häufig, in Portugal 74 da, eine dubiose Rolle gespielt. Allerdings würde ich auch sagen, ich meine, Klitschko ist eigentlich jetzt schon wieder abgemeldet, ja, also da, wenn überhaupt, würde ich sagen, waren die Amerikaner mit Arsenjuk, haben eindeutig die bessere Wahl getroffen. Ich denke aber nicht, dass man die beiden oder auch Klitschko da jetzt für den Aufstand da verantwortlich machen kann. Mein endgültiges Urteil jetzt über diese Schlussphase vom Maidan und den Regierungswechsel würde ich noch gar nicht fällen wollen, weil wir viele relevante Fakten einfach noch gar nicht kennen. Ja, ich erinnere nur noch mal daran, also an dieses Abkommen, und ich denke schon, dass es halt ernst gemeint gewesen ist. Ja, ich weiß nicht, ob da die Beteiligung der Faschisten einbezogen war. So genau steht es nicht drin. Das ist ein sehr kurzes Papier. Es ist nur von der Regierung der nationalen Einheit die Rede und nicht, wer da in dieser Regierung drin sein
soll. Die haben posiert. Die haben von der Presseagentur posiert. Also höchst offiziell. Das ist völlig klar. Also ist unbestritten.
Dann hätte ja auch Russland der Regierungsbeteiligung der Faschisten zugestimmt.
Und, ja, unter dem Druck, klar, unter dem ja. Druck des Westens auf jeden Fall.
Wobei
man zu sagen muss, dass Russland ja nicht offiziell als Staat zugestimmt hat, sondern eben den Vertreter da geschickt, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Gut. Ne?
Also die haben eine Stufe runtergefahren, aber gut, das kann man so sehen. Mhm.
Gut, die Einkreisungsgeschichte ist natürlich, also du hast jetzt dann auch von China und so weiter gesprochen und von den Islamisten, also bei den Islamisten kann man vielleicht noch über die Unterstützung der Mujahedin, also als Ursache noch eine westliche Intervention in den 80ern in Afghanistan sehen, aber also jetzt für die Probleme mit China dann, also das jetzt mit der NATO, dann also zusammen als Einkreisung, das scheint mir doch jetzt etwas gewagt, ja. Mir ging es auch eher um einen anderen Punkt, also die NATO dient meiner Ansicht nach heutzutage allein dazu, westliche Militärinterventionen, die auf ganz anderer Ebene beschlossen werden, zu koordinieren. Also wenn jetzt die EU und die USA sagen, wir wollen nach Afghanistan, da hat man ein fürchterliches Durcheinander von Armeen aus 20 Staaten oder so. Und es ist natürlich wesentlich vorteilhafter, wenn die schon mal vorher was miteinander zu tun haben. Und das macht halt die NATO. Ja, eine wirkliche politische Zielrichtung der NATO würde ich da erstmal nicht sehen. Und es bleibt halt eben dass die ganze Art und Weise, wie heutzutage sagen wir mal, Militärpolitik betrieben wird. Ja? Also ich sage mal so, alles, was jetzt auch seitens der NATO passiert, unter Divisionsstärke, ist natürlich reine Symbolpolitik. Ja? Und ich denke nicht, dass diese Art der Konfrontation, also die Amerikaner in ihren Rüstungsplänen ja wollen ja auch weiter von Panzerwaffen und Militärbasen und solchen Sachen einfach abgehen und möglichst viel mit also Luftkrieg und militärischen und Spezialeinheiten machen, ja. Also ich denke nicht, dass das wirklich der relevante Faktor gewesen ist, ja. Und sagen wir mal so, natürlich kannst du jetzt ist erstmal richtig zu sagen, Auslöser der ganzen Geschichte ist dieses der Streit um dieses Assoziationsabkommen, ja. Und man kann da natürlich sagen, klar, ärgert einen natürlich, wenn da ein Staat, den man vielleicht selber in seinen Einflussbereich kriegen will, wenn den andere kriegen, ja. Aber eine Berechtigung, denke ich, da selber militärisch vorzugehen, geht daraus für mich nicht hervor. Und das ist nun mal auch von Putin jetzt offiziell bekannt geworden, dass sie Truppen auf der Krim eingesetzt haben. Ja, und damit ist es eine militärische Annexion. Das Referendum ist auch nicht ganz sauber gelaufen, ja. Ich würde daraus jetzt keinen Kriegsgrund machen wollen, ja, und niemand, glaube ich, also hört man jedenfalls auch von jetzt den, sagen wir mal, härtesten Transatlantikern eigentlich nichts, dass irgendwas unternommen werden soll, um die Krim zurückzukriegen, ja. Aber es hat natürlich jetzt auch im Kontext der vorherigen Politik, natürlich haben da auch in Georgien, sagen wir mal, hat Georgien da natürlich auch seinen Part gespielt bei dem Konflikt, aber jetzt quasi Annexion erst durch quasi ja abhängige Staaten, die man da auf dem georgischen Gebiet errichtet. Jetzt halt eine direkte Annexion, ja, sich die Leute da, die noch da im Machtbereich Sorgen leben, dass sie sich da Sorgen machen, kann man dann schon irgendwie nachvollziehen. So, und es wäre halt jetzt umgekehrt, sagen wir mal so, er hätte sich für Russland entschieden, der Janukowitsch, ja, und hat gesagt, scheiß auf die EU, ja, und die NATO wäre in der Westukraine einmarschiert, ja, mit dazu und hätte dann mit einem Referendum die Zustimmung der Bevölkerung gekriegt, wäre das ja wohl trotzdem eine Annexion gewesen, denke ich mal, nicht? Und ich denke, das muss man dann schon auf russischer Seite ähnlich sehen, ja. Ich denke jetzt, diese ganzen Geschichten, also mir ist es ja Schnuppe, zu wem die Krim gehört, ja, wichtig ist ja, an welchen Bedingungen die Leute da leben, ja. Das, denke ich, ist halt die entscheidende Frage, nicht? Und wenn man es jetzt mal sehr vereinfacht, tauscht man halt etwas höhere Löhne und Renten gegen Unterwerfung, ja. Und es kommt halt sehr darauf an, was für eine Position man selbst halt zum russischen Nationalismus hat, sowohl politisch als auch durch seine Geburt. Also ob man halt Tatar ist, Ukrainer, es gibt noch eine Reihe von anderen Minderheiten da, ob man eben Russe ist, nicht? Und gut, so viel vielleicht erstmal.
Genau, ja, vielen Dank. Das wäre jetzt auch der Punkt gewesen, wo wir von der Moderation nochmal auf ein paar Punkte zurückgekommen wären. Ihr habt einiges schon angesprochen, was uns auch wichtig war, was wir in der Einleitung betont haben, worüber wir sprechen möchten. Jörn, ich möchte dich gerne fragen, du hast in der Jungle World in einem Artikel geschrieben, es gäbe keine aus nationalistischer Sicht keine dringliche Notwendigkeit zur Besetzung der Krim von Russland aus gesehen. Was ist Putins Interesse an der Zugehörigkeit der Krim zur Russischen Föderation?
Ich denke, das ist tatsächlich ein Symbol. Ja, also für jeden russischen Nationalisten ist die Krim ein besonderes Symbol und wesentlich interessanter als Ossetien, Abchasien und sowas. Auch interessanter als das Baltikum. Ja, also da müsste man jetzt ein bisschen in Nationalmythologie zurückgehen. Ja, es geht natürlich auf zaristische Eroberungskriege letzten Endes zurück. Aber ich denke, das ist tatsächlich der Punkt. Ja, also ich meine, man kann jetzt nicht ausrechnen, was ihnen allein die Subventionen kosten, aber es wird sehr viel Geld sein. Man muss quasi eine neue Infrastruktur aufbauen, man muss einen neuen Polizeiapparat aufbauen. Die höchsten Kosten allerdings sind natürlich durch die Kapitalflucht entstanden. Ja, die kann man auch noch nicht beziffern, aber das ist natürlich immens. Und noch höhere Kosten drohen durch die Umorientierung der Energiepolitik. Ja, also das ist schon, also insofern denke ich, wirtschaftliche Motive fallen da eigentlich aus. Ja, also so weit rechnen kann er schon. Er ist kein Ökonom. Nicht, also von Haus aus Geheimdienstler so, nicht, aber rechnen kann er natürlich schon.
Wir würden gerne nochmal darauf zurückkommen. Wir haben über die Faschisten auf dem Maidan gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Beziehung von deutschen und europäischen Politikern zu Faschisten auf dem Maidan war. Wie, Jörg, sieht denn deiner Meinung nach der Einfluss der Faschisten jetzt nach den Wahlen aus? Sind faschistische Kräfte eine relevante Kraft in der ukrainischen Regierung oder auf der Straße in der Ukraine nach den Wahlen im Mai?
Ich würde das gerne ein bisschen ausführlicher beantworten. Meiner Ansicht nach ist das Problem ein doppeltes. Zum einen kann man schon sagen, es stimmt, dass Svoboda auf ungefähr 1% gefallen ist und dass auch der rechte Sektor sogar noch drunter gelegen hat. Es stimmt aber auch, dass der Ljaschko, ne, der praktisch so die Ersatzfigur dafür ist, der medial gehypt worden ist mit seinen Gewaltvideos, die er vorher verbreitet hat, unter anderem, die gut angekommen sind in der extremen Rechten in der Ukraine. Das sind zusammen 10%. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den man dazu, oder sagen wir mal noch eine Ergänzung zum ersten Punkt, ist, dass vor allem im Westen der Ukraine die Ergebnisse da noch höher liegen, auch bei den aktuellen Umfragen. Ein zweiter Punkt ist, dass meiner Ansicht nach auch die Fixierung auf Svoboda und den rechten Sektor und den Ljaschko und solche Kräfte, dass das zu kurz greift. Denn in der Ukraine hat eine ganz andere Entwicklung stattgefunden und zwar interessanterweise verstärkt seit 2005. Man kann das nachlesen bei Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Ukraine auseinandersetzen, die sich mit ukrainischem Nationalismus beschäftigen. Per Anders Rudling zum Beispiel hat das gemacht und Rudling beschreibt, wie wie Juschtschenko, also dieser pro-westliche Präsident, der Ende 2004, Anfang 2005 mit dieser sogenannten Orangenen Revolution an die Regierung gekommen ist, wie der angefangen hat, eine ganz gezielte Geschichtspolitik zu betreiben, mit dem Ziel, so eine Art Nationalmythos aufzubauen, um die Ukraine auch ideologisch wieder zu stärken. Es hat, das beschreibt der Rudling auch sehr schön, es gab dafür zwei Optionen. Die Ukraine ist ja ein junger Staat und die kann nicht sagen, ja, wir uns gab es schon im Jahrtausend schon mal, ne? Das haut da nicht hin. Man hätte zurückgreifen können auf die Zentralrat des Jahres 1918, ne? Also die erste ukrainische Nationalstaatlichkeit, die sozialdemokratisch sozialrevolutionäre Züge hatte. Das wäre ein Modell gewesen, so einen Nationalstaatsmythos aufzubauen. Juschtschenko hat auf die andere Gründung zurückgegriffen, nämlich auf die von 1941, wo die Ukraine eben sich zum zweiten Mal gründen wollte unter NS-Hegemonie. Seit dieser Zeit ist es so, dass der Kult um Stepan Bandera vor allem, ne, diesen Faschistenführer, oder auch um die OUN, also seine Organisation, und die UPA, die ukrainische Aufstandsarmee, dass dieser Kult ganz gezielt gestärkt wird, auf breitester Ebene, mit Denkmälern. Es stehen in der Ukraine, vor allem in der Westukraine, zig Bandera-Denkmäler. Das ist ein NS-Kollaborateur. Es stehen Denkmäler für den Jaroslav Stetsko, ne? Das ist einer, der nach dem Krieg in München gelebt hat. Der hat 1941 vorgeschlagen, die nationalsozialistischen Methoden der Judenbewältigung oder so ähnlich hat das ausgedrückt, also wirklich mit solchem Vokabular jetzt auch in der Ukraine einzuführen. So jemand ist es gewesen. Für den stehen seit 2005 werden wieder Denkmäler errichtet. Und das ist die Geschichtspolitik nicht von Svoboda gewesen, sondern dieser orangen Juschtschenko-Regierung. Das geht in die Schulbücher rein. Das ist breitester Ebene. Und wenn man heute Leute aus der Ukraine fragt, die nicht ein besonderes politisches Bewusstsein haben, dann erzählen die einem sogar, Bandera hätte Juden gerettet. Also so absurdeste Geschichten. Und ich denke, das ist ein Faktor, der überhaupt nicht berücksichtigt wird in der allgemeinen Debatte. Es gibt da diese Exzesse sozusagen mit Svoboda und dem rechten Sektor, aber es gibt drunter eine ganz breite Rechtsentwicklung, die meiner Einschätzung nach deutlich krasser ist als die in Ungarn auf einer ganz großen Breite. Und ich denke, das müssen wir so langsam auch mal in den Blick nehmen. Also das vielleicht dazu. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zur Krim. Also es ist schlicht und einfach so, dass die Krim traditionell der russische Marinestützpunkt gewesen ist. Das ist die Basis dafür, dass Russland gerade in einer militärischen Logik versucht, wieder als maritime Kraft militärischer Art eben Fuß zu fassen. Militärstrategen sagen, ohne die Stützpunkte auf der Krim ist dieses Vorhaben möglicherweise zum Scheitern verurteilt, weil die Häfen an der restlichen kleinen Schwarzmeerküste, die kannst du vergessen. Das sagen auch deutsche Militärstrategen so. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin keiner, aber klar ist, dass also dieser militärische Aspekt eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Krim war immer die russische Marinebasis für Expeditionen ins Mittelmeer. Und was das bedeutet, sieht man an der Entwicklung in Syrien. Also die Bundesmarine fährt da mit einem Spionageboot vor der syrischen Küste rum. Und Russland hat sich das bislang angeschaut, aber die werden sich das auf Ewigkeiten auch nicht anschauen, dass da sozusagen ein Rivale irgendwas macht, was man dann selber überhaupt nicht mehr machen kann, weil die eigene Marinebasis auf der Krim halt flöten geht. Und ich denke, das ist bei dieser ganzen Geschichte ein wichtiger Punkt.
Ja, also das ist sich Ungarn, Ukraine, ne? Werden wir heute jetzt auch nicht ausdiskutieren können. Also Orban macht das Ganze vielleicht etwas dezenter, aber im Prinzip genau das Gleiche. NS-Kollaborateure werden Denkmäler errichtet, antisemitische Autoren kommen in die Schulbücher. Da er in der EU ist, ja, macht er das natürlich alles ein bisschen anders. Das Problem ist nur, der Bursche hat eine Zweidrittelmehrheit und dann gibt's nochmal die Jobbik, die nochmal wesentlich härter drauf sind. Und ja, gut, das, also sagen wir mal so, ich stimme dir insofern zu, dass das Problem nicht allein die Faschisten selbst sind, noch nicht, vielleicht noch nicht mal sogar in erster Linie, sondern also die Verbreitung eben völkisch-nationalistischer, chauvinistischer Ideologien in der gesamten Gesellschaft. Ich würde mir aus dem Stand jetzt, sagen wir so, sicherlich hat das da auch eine gewisse Breitenwirkung, klar, das ist nicht, ja, das ist nicht nur Svoboda, diese Leute, ja. Also man hat, denke ich, da auf der einen Seite eben diese, sag mal so, EU-Demokraten, auf der anderen Seite dubiose Nationalisten, in welchem Kräfteverhältnis das zueinander steht, kann man einfach auch schon deshalb nicht sagen, weil das eben tatsächlich so ist. Das ist halt dieses Problem, worauf ich vorhin schon mal kurz zu sprechen gekommen bin, dass diese Distanz, die sagen wir mal, im Westen normalerweise gehalten wird, die fehlt da einfach. Ja, das macht die Sache natürlich nicht unbedingt besser, sagt aber auch nicht notwendigerweise, dass diese Positionen da jetzt eine Mehrheit gewinnen werden. Das, denke ich, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Und da natürlich kommt dann wieder die Austeritätspolitik ins Spiel. Also wie geht man mit den Verarmungsprozessen um? Auf wen wird die Wut abgeleitet? Und wie wird sich die EU dazu stellen? Ja? Da ist das Misstrauen natürlich absolut berechtigt und eben gerade wegen der Ungarn-Politik nochmal stärker berechtigt, als man es vielleicht so sehen würde, weil, sagen wir mal so, die Selbstverständlichkeit, mit der rechte Diktatoren oder Bewegungen unterstützt worden sind, hat ja erstmal nach dem Kalten Krieg geendet. So, nicht? Das war so Pinochet und so weiter, das war ja alles im Rahmen des Antikommunismus quasi eine Selbstverständlichkeit. Seitdem ist es eigentlich so gewesen, wenn diese Leute weg waren, dann hat man ihnen auch keine Tränen nachgeweint, sondern im Gegenteil, so wie eben nach den arabischen Aufständen gesagt, eigentlich haben wir das schon immer gewollt. Ja, also das ist natürlich glatt gelogen, man kann es auch nachweisen, dass es glatt gelogen ist, nicht? Weil egal wo der Aufstand war, man kann immer feststellen, 3 Monate vorher war noch irgendein westlicher Politiker, der die Stabilitätspolitik des jeweiligen Diktators gelobt hat. Ja. Und ja, also das sind, denke ich, auch Fragen, die schon deshalb nicht zu klären sind, weil es halt ein offener politischer Prozess ist. An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich nicht wirklich Experte für ukrainische Innenpolitik bin. Ja, also ich würde mir da eher eine Einschätzung für Ägypten zutrauen, wo ich sagen würde, die Phase des Bonapartismus wird nicht länger als 5 Jahre dauern, dann haben wir wieder was anderes. Für die Ukraine kann ich das nicht sagen. Ja, ich will jetzt allerdings auch nicht von vornherein so pessimistisch zu sagen, die Faschisten werden da auf jeden Fall gewinnen. Ja, wir haben es aber, denke ich, schon mit einem Problem zu tun, das meiner Ansicht nach auch aus der Atomisierung der Gesellschaft unter dem Stalinismus herrührt. Genau wie die Araber jetzt das so 2011 gemacht haben, treten eigentlich die Osteuropäer mit jahrzehntelanger Verspätung so ins Zeitalter der Massenpolitik ein. Also in das Zeitalter, wo man Bürgerinitiativen, NGOs, Gewerkschaften, politische Parteien, also wirklich politische Parteien, die jetzt nicht nur davon abhängig sind, dass Oligarch so und so 100 Leuten ein Gehalt bezahlt, ja, all das entwickelt sich erst. Das ist also das Nation Building hat im Grunde da nach dem Stalinismus erst neu angefangen. Ja, und das hat zum Teil offensichtlich, es ist natürlich auch nochmal eine nachträgliche Stalinismuskritik, also wenn man sich das politische Erbe anschaut und wie selbstverständlich der Nationalismus, also ich kenne Sie, wir haben ja unsere letzte Auslandsausgabe aus Ungarn gemacht, ja, und also wir waren vorhin in allen möglichen Ländern, wir haben ja dann auch ein Quartier da vor Ort, wir hatten am Ende immer die Bude voll mit Linken, ja, also in Griechenland hatten wir dann von den Hardcore-Autonomen und den Anti-Griechen bis über die Leute von Syriza, ja, haben dann alle bei uns auf dem Balkon gezecht, so in Ungarn nicht, weil da gab es einfach keine, also keine Gesprächspartner, keine relevante Antifa, keine, und 75% der Wähler der Sozialisten sagen, Roma sind von Natur aus kriminell, ja, also der Opposition wohlgemerkt jetzt, ne? Also da hat man es schon mit einem riesigen Problem zu tun, ja, aber das, in Russland ist es halt das Gleiche, nur das ist es da halt dadurch noch krasser ist, dass Putin eindeutig die Macht hat und diese autoritäre Formierung mit letzten Endes sehr geringen Widerstand vorantreiben kann. Ja? Und also ich halte ihn glücklicherweise jetzt nicht für einen wirklichen Abenteurer. Also ich denke nicht, dass er über das jetzige Ausmaß der Konfrontation hinaus gehen wird. Und seitens des Westens sehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Ja? Auch wenn das selten offen gesagt wird, jeder halbwegs wache westliche Politiker weiß, dass wir uns nur mit Notmaßnahmen, also will jetzt nicht die Politik der Zentralbanken jetzt hier noch anführen, das wird uns ein bisschen zu weit, ja, aber links ausgedrückt, ja, es ist kein neuer Akkumulationszyklus in Sicht. Die Zentralbanken halten die Wirtschaft mit Mühe am Laufen und der ganze Laden kann jederzeit immer noch zusammenbrechen. Das ist keine Situation, in der man jetzt für alles andere, also für alles, was nicht lebenswichtig ist, größere Risiken eingeht. Nicht? Insofern denke ich, wird sich die Situation auf Dauer sogar ein bisschen entspannen. Ja, und dann kann man natürlich hoffen, dass dann auch die ukrainische Gesellschaft vielleicht angesichts der bisherigen Verheerungen jetzt auch in der Ostukraine vielleicht ein bisschen zumindest von den härteren Formen des Nationalismus dann Abstand nimmt. Ja? Ich meine, die Linke ist dort sehr schwach, ähnlich wie in Russland, das muss man leider konstatieren.
Okay, die Dimension dieses großen Themas wird uns gerade nochmal ganz deutlich bewusst und wir werden nicht alle dieser spannenden, zahlreichen Konfliktlinien klären können heute Abend. Über die Linke in der Ukraine haben wir bis jetzt auch noch nicht so viel gesprochen. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Wir würden gerne jetzt die Diskussion auch für das Publikum öffnen. Wenn es da Nachfragen gibt oder Diskussionsbeiträge, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch hier einzubringen. Wir würden euch lediglich darum bitten, auf Co-Referate, die ein großes Ausmaß annehmen, zu verzichten. Ja, es steht da ein Raummikrofon zur Verfügung. Wir würden erstmal einzelne Beiträge hier zu Wort kommen lassen. Da habe ich schon die erste Meldung gesehen.
Also ich habe nur eine kurze Frage und sie passt gerade super. Ich wollte nämlich fragen, ob ihr eine Einschätzung zur ukrainischen Linken habt, zur Rolle auf dem Maidan oder vielleicht auch generell und ob es Bezugspunkte, vielleicht positive Bezugspunkte für eine deutsche Linke geben könnte.
Also es gibt natürlich Linke, es haben sich ein paar beteiligt, viele haben sich nicht beteiligt, beziehungsweise sind auch da weggeprügelt worden. Ja. Und ich würde es mal so sagen, die vernünftigsten aus meiner Sicht sind da tatsächlich die Anarchos. Ja. Also anarcho-syndikalistische Gruppen so in die Richtung. Ja. Das hat natürlich damit zu tun, also ich sag mal so, unser Eins, auch wenn man jetzt nicht selber in einer irgendwie kommunistischen oder sozialistischen Organisation war, unser Eins hat zumindest, wenn nicht unter, dann zumindest neben der Hammer- und Sichelfahne gegen die Polizei gestanden und dort hatte die Polizei, trat unter Hammer und Sichel auf. Ja. Also das jetzt alles, was irgendwie auch nur symbolisch mit Traditionskommunismus in Verbindung gebracht wird, ich sag mal so, bei vernünftigen emanzipatorischen Linken nicht wirklich als links gilt, ist, denke ich, liegt auf der Hand, ja, das ist einfach da von der Symbolik her, ja, sagen wir mal so, die Anarchisten sind jetzt auch nicht so ganz klassische Anarchisten, ja, also ist auch, kann man auch hier jetzt auch die FAU ist ja nicht so in dem ganz klassischen Sinne anarchistisch, ja, so Bilderbuch-Anarchisten mit der Bombe in der Hand und der schwarzen Kapuze oder so, ja. Die entscheidende Frage ist ja eben die der gesellschaftlichen Emanzipation, ja, also eben Demokratisierung, die über das Wählen alle 4 Jahre hinausgeht, also auch auf gesellschaftlicher Ebene, LGBT, natürlich aber auch alles, was mit der sozialen Frage zusammenhängt, wo man sich natürlich in Zukunft wird kümmern müssen, also weil jetzt eben neben den Subventionskürzungen für Heizung, wird die Modernisierung der ukrainischen Industrie, wenn es denn dazu kommt, natürlich zu Massenentlassungen führen und so weiter. Ja. Gewerkschaftsbewegung ist offensichtlich auch sehr schwach. Ja. Es hat da keine bedeutenderen Streiks, zumindest in letzter Zeit, mehr gegeben. Also eine wirklich organisierte Gegenwehr kann es natürlich trotzdem dann spontan geben, würde ich aber erstmal nicht erwarten. Ja. Es ist eben auch anders als eben zum Beispiel in Ägypten, wo ja im Aufstand ein neuer Gewerkschaftsverband entstanden ist. Ja. Also solche Entwicklungen sind da leider auch nicht zu beobachten. Ja, ja, vielleicht so viel erstmal. Ich kann jetzt keine Organisation nennen. Ja.
Okay, also ich finde die Frage sehr wichtig, so, weil sie ein ziemliches Schlaglicht auf die Verhältnisse wirft. Es gibt wohlgemerkt einen rechten Sektor auf dem Maidan, aber keinen linken. Und die ukrainische kommunistische Partei, deren Verbot wurde schon gefordert und die wurde schon von den entscheidenden Sitzungen ausgeschlossen, die im Hinblick auf den Militäreinsatz in der Ostukraine stattgefunden haben. Und die entscheidende Frage ist halt eben die zwischen Leben und Tod und nicht die zwischen Emanzipation und ein bisschen höheren Löhnen oder so, was jetzt gerade in der Ukraine abgeht. Das ist nämlich, dass die in Slawiansk und Donetsk und Mariupol und wie die Städte da alle heißen, mit Brandbomben angegriffen werden, mit Artillerie, mit Flugzeugen, mit Panzern. Und das ist halt Aufstandsbekämpfung so oder ja oder was auch immer. Aber ich meine, die benutzen halt harte Waffen gegen die Zivilbevölkerung. Und da würde ich halt auch sagen, was halt vorhin gesagt wurde, so mit Krim, oder also dass die Leute, die halt jetzt auf der Krim halt so sich dafür entschieden haben, so lieber zu Russland gehören zu wollen als zur Ukraine, dass die halt damit auch sagen, okay, dann gehören wir zu Putin und müssen halt das und das noch halt einstellen. Aber halt das autoritäre Regime so, ey, aber was da jetzt, was die halt stattdessen erleiden müssten an Militärgewalt, so, also echt, also da, das ist noch ziemlich zu kurz gekommen, so, also meinst du?
Sonst kommst du am besten ein bisschen vor, wenn das Mikro nicht lang genug ist. Danke.
Also ich werde mal versuchen, kein Referat zu halten, obwohl mich diese bildhafte, teilweise inkompetente Sprache wirklich nervt. Zunächst mal vielleicht einfach zwei Impulse. Das erste Mal, ich finde richtig, was du gesagt hast, wir gucken hier von Deutschland aus auf die Sache und wir haben auch hier in unserem Land eine Verantwortung. Und da möchte ich mal sagen, dass was hier gerade passiert, ist, dass genau wie damals im Jugoslawienkrieg die Menschen, die hier leben, russischsprachige Leute, einfach verurteilt werden, weil sie Russen sind. Und das ist auch damals passiert, weil als die Serben auf die Straße gegangen sind, egal ob sie Nationalisten waren oder nicht, das ist erstmal eine Sauerei, gegen die man hier anzugehen hat, aus unserer Geschichte heraus. Das eine Impuls, wo ich vielleicht nochmal gerne drüber diskutieren möchte. Und das zweite, von wegen, es gibt da keine soziale Bewegung und dieses oder jenes lässt sich nicht klären. Seit 2002 laufen insbesondere in der Ostukraine ständig Streiks. 2009 kam es zu einem enormen Höhepunkt mit Fabrikbesetzung in Odessa und Cherson und gleichzeitig ein Generalstreik in Donetsk-Becken. Das sind Massendemonstrationen gewesen. Die sind von der Partei, also von den, wie heißen die noch, die Partei der Region Hand in Hand mit der Kommunistischen Partei der Ukraine befriedet und zusammengeschlagen worden. Das heißt also, der Osten der Ukraine, das waren die ersten, die gegen Korruption überhaupt auf die Straße gegangen sind. So. Und was den Faschisten oder beziehungsweise den rechten Kräften gelungen ist, ist in diese ganze Stimmung etwas reinzubringen, dass diese sozialen Kämpfe total untergebuttert hat und stattdessen an Nationalismen gefördert hat. Also es ist ja ein von zwei Seiten, man kann das ja vielleicht mal platt ausdrücken, in alten linken Vokabular, die Entscheidung passiert ist auf dem Maidan und die sich jetzt auswirkt zum ganz verheerenden, ganz verheerend auf die Bevölkerung, die eigentlich viele gemeinsame Forderungen hat, also soziale Forderungen, sowohl im Westen als auch im Osten, dass da die Frage gestellt wurde, Nation oder Klasse, und die ist jetzt mit Nation beantwortet worden.
Okay. Okay. Besser, wenn das erstmal beantwortet wird, weil das sehr komplex war.
Will ich die Antwort nicht vorwegnehmen? Aber meine Frage wäre, die, weil für mich, ich verfolge das nach, natürlich extrem das ganze Geschehen. So wie ich das sehe, gab es einmal diesen Konflikt der Ukraine, die dann, sagen wir mal, demokratisch werden wollte, dass es dasselbe Spießrutenspiel ist. Am Ende, das wissen wir alle, glaube ich, dann hat Putin sich da die Krim eingeheimst, gut soll er haben. Aber was viel jetzt schlimmer und interessanter für mich ist, ist dieser Konflikt in der Ostukraine. Und dass der sich so auch durchaus von Anfang an, ne, durch die Krim, und dass der sich jetzt so festgesetzt hat. Also gibt es da anscheinend irgendwelche Typen, die dort auch leben und lebten. Die sind ja nicht aus Russland da rübergegangen und gesagt, hey, wir machen jetzt hier das und das oder so, dass die natürlich da unterstützt werden und dass das hin und her gezerrt wird, ist klar. Aber was ist das, wo ist da dieser Kernkonflikt in diesem Ostukrainischen? Nun wird es gerechtfertigt durch die hohe Anzahl an Russen, die da leben und so weiter. Es ist ja nun nicht so hoch wie auf der Krim, wo man schon vielleicht gesagt hat, naja, 90%, das nehmen wir jetzt einfach mal zu Russland wieder zurück. Aber das ist, wie seht ihr das? Das ist jetzt irgendwie so eine Art wie nach dem Zerfall des Kommunismus, wo sich dann irgendwelche Gruppierungen die Reichtümer geschnappt haben. Ist das dieses Spiel da von diesen selbsternannten Bürgermeister und all diese dubiosen, ganovenartigen Typen, die da jetzt sich da so krampfhaft hinsetzen und versuchen da irgendwie für später ihre Macht auszubauen? Oder was könnt ihr mir dann nochmal auf den Kern dieses ostukrainischen Konfliktes hinaus?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil im Moment alle improvisieren da. Ne? Also jeder Oligarch muss sich jetzt natürlich überlegen, auf welche Seite stellt er sich oder stellt er sich überhaupt auf eine Seite. Ich denke, du hast einfach verschiedene Elemente. Ganz klar natürlich eine direkte russische Unterstützung. Ich sag mal so, man kann einen Militärhubschrauber durch Glück abschießen, aber nicht drei oder vier oder wie viel es jetzt mittlerweile sind. Also die haben auch moderne Luftabwehr. Das ist insofern signifikant, als dass das ist, was man normalerweise am strengsten kontrolliert. Ja, also wenn jetzt irgendjemand von denen das an Al-Qaida verkauft, können die damit ein Verkehrsflugzeug runterschießen. Macht man normalerweise nicht so. Nicht? Also es gibt eine relevante militärische Unterstützung. Nach meinem Eindruck und auch was man so auf der Straße sieht, ist die öffentliche Unterstützung für den Separatismus da nicht so wahnsinnig groß. Ja, also was auch eine Rolle spielt, ist, ja, man hat eben die Ansätze zur Wallordisierung da. Das heißt, man stellt ja auch da die örtlichen Gangs und Mafiosi und Kriminellen in seine Dienste, bewaffnet die dann und wundert sich dann, dass sie nicht alle immer das machen, was man so sagt. Es gibt jetzt auch erste Anzeichen dafür, das ist immer das Problem, also sagen wir so, was Pakistan auch mit den Taliban jetzt hat, ja, man hat die bewaffnet und dann sprengen sie einen selber in die Luft, ja. Es ist ja schon ein erster Bruch jetzt zwischen einigen Leuten in der Ostukraine und Putin jetzt erkennbar, weil sie sich einfach mehr erhofft haben von ihm. Ich denke allerdings, und also ja, alles spricht jedenfalls dafür, dass er nicht direkt militärisch noch intervenieren wird. Ja, ich denke, also der erste Anlass wäre Odessa gewesen, der zweite die ersten Angriffe der ukrainischen Armee auf die Städte da. Je länger die Sache so andauert, desto schwieriger wird die Legitimation. Ach, jetzt machen wir es doch noch. Ja, das heißt also, ich denke, er will weiterhin Einfluss in der Region behalten. Was bedeutet auch einen Halt der Instabilität. Ja, das ist denke ich so, dass das russische Regierungsinteresse, aber er will da jetzt keine größeren Risiken mehr eingehen. Nicht? Das kann natürlich ihm auch Schwierigkeiten mit seinen eigenen Leuten bringen. Ja? Also man hat da Milizionäre jetzt aus Tschetschenien, ja? Man hat Veteranen aus dem Afghanistan-Krieg, also aus diversen Kriegen, natürlich alles milder ausgedrückt nationalistische Rechte, nach allem, was man so weiß, aber auch Leute, die Beute nicht verschmähen. Ja? Und ja, das ist halt ein Szenario, eben wie man es ja in Bürgerkriegsländern dann einfach hat. Ja, die Kräfte können sich natürlich verselbstständigen. Und man hat auf der anderen Seite, das ist halt auch ein Punkt, wo man jetzt nicht durchblickt, eine Spaltung im ukrainischen Staatsapparat. Ja, also dass die Armee nichts auf die Reihe kriegt, erklärt sich eigentlich wirklich nur daraus, dass die nicht wissen, auf wen oder dass sie nur wenige Leute haben, von denen sie wissen, dass sie sich auf die verlassen können. Das hat man ja gesehen, als diese Panzerwagen da nach ein bisschen Palaver sind die Soldaten dann ausgestiegen und gesagt, nehmt ihr doch das Ding. Ja, nicht? Also deshalb sind die haben wenig Leute, auf die sie sich verlassen können. Der Westen will jetzt auch nicht direkt da intervenieren, ganz offensichtlich. Ja, das ist halt die chaotische Situation, wo, glaube ich, jetzt auch eben wirklich keiner mehr durchblickt und keiner jetzt weiß, was er jetzt als nächstes machen soll. Ja, ich fürchte, viel weiter kann ich dir da jetzt nicht helfen jetzt in der Analyse dieser Geschichte, ja. Also man kann es halt nur vergleichen und natürlich kann da sehr schnell eine Situation geschaffen werden, in der eben so ein Gebiet ja dauerhaft quasi eben von Warlords kontrolliert wird. Ne? Ob das so kommt, weiß ich nicht, ich hoffe nicht, aber ist es im Moment auch nicht erkennbar, wie es anders laufen soll. Und nochmal auf die andere Sache zurückkommen, ich behaupte nicht, dass es nie soziale Auseinandersetzungen in der Ukraine gegeben hat, aber es hat in der jüngsten Runde der Auseinandersetzung jetzt keine relevante Rolle gespielt. Und man muss natürlich dann schon halt dann doch mal wieder fragen, warum ist das so einfach von der Klasse zur Nation? Also, ja, jedenfalls denke ich, für den Moment kann man schon konstatieren, die Linke spielt in der gesamten Auseinandersetzung, denke ich, keine Rolle. Und wie? Ja, ja, das ist bedauerlicherweise richtig. Deswegen sag ich jetzt, rede ich jetzt immer eigentlich gegen meinen Willen auch für den Reformismus. Ja, also Ja, also man muss ein taktisches Verhältnis zu Liberalen und Sozis gewinnen als radikaler Linker, weil, nicht, also sagen wir mal so, ich habe schon mal jetzt in Berlin eine Veranstaltung zugemacht, die Gruppe da, Internationale Kommunisten, hat dann halt den revolutionären Defätismus propagiert. Das ist natürlich grundsätzlich richtig, also dass man sich jetzt auf keine nationale Seite stellt. Es klingt aber natürlich arg pathetisch, ja, weil was heißt das jetzt in der Praxis? Ja, es interessiert natürlich auch nicht allzu viele Leute, auf welcher Seite jetzt die deutsche Linke dann steht. Und in einer Situation, wo die Linke oder auch soziale, sagen wir mal ruhig ein bisschen allgemeiner, auch soziale Protestbewegungen nichts wirklich erreichen können, ja auch innerhalb der EU nicht, denke ich, kommt man um ein taktisches Verhältnis zu anderen Kräften jetzt gar nicht drum rum, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie das in der Ukraine aussehen könnte, weil da die auch die meiner Ansicht nach jetzt die Entwicklung wirklicher politischer Formationen erst noch kommen muss. Ja, man hat also wirklich ein System, also Korruption kennen wir ja natürlich auch hier, ja. Aber ich weiß nicht, hat irgendjemand hier schon mal einen Beamten bestochen? Was? Ob jemand schon mal hier einen Beamten bestochen hat? Nee. Ist jetzt keine Fangfrage, ne? Ich sag, behaupte nur mal, das hat keiner tatsächlich, ja, weil die Korruption hier eher auf den höheren Ebenen spielt, ja. Im Land wie der Ukraine ist es aber Alltag, ja. Also wenn ich ein Haus bauen will, muss ich Beamte bestechen, ja. Wenn ich einen Pass haben will, muss ich Beamte bestechen und so weiter. Und es spielt halt auch in der Politik eine größere Rolle. Ja, also es werden NGOs werden von Oligarchen bezahlt, Parteien werden von Oligarchen bezahlt und ich finde es ja auch kurios, ja, Gregor Gysi und Philipp Missfelder, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU, ja, sind sich darüber einig, dass man die ukrainischen Oligarchen jetzt enteignen soll. Ich habe mich sehr amüsiert. Wird natürlich nicht passieren, ja, weil sie ja trotzdem erstmal Kapitalisten sind und legitimiert in ihrem Besitz, auch wenn er natürlich illegal zustande gekommen ist. Aber wenn man da überall nachschauen würde, dann kann man das Geschäftsleben natürlich völlig vergessen. Also wie das auch, also wir haben ja jetzt auch diesen sogenannten Schokoladenkönig dann als Präsidenten, ja, wie sich das entwickeln wird und wann man da zu dem, sagen wir mal, normalen bürgerlichen Parteiensystem kommen wird, kann ich jetzt nicht wirklich beantworten, ja, aber ich hoffe es halt, es wird passieren, ja, weil nur so, denke ich, kommt man da weiter, ja, und nur so würde ich sagen, also ich kann jetzt da auch natürlich für die Ostukraine keinen Masterplan liefern, ja. Es ist ein bewaffneter Aufstand, der auch in der bürgerlichen Demokratie dann bewaffnet bekämpft wird, mit allem, was dazugehört, ja, also ich meine, die Kriege, die Demokratien geführt haben, sind zwar man kann zwar gezielter bomben, aber natürlich werden aber auch weiterhin Zivilisten umgebracht. Da muss man sich jetzt keine Illusionen drüber machen, ganz egal, wo dieser Krieg gerade stattfindet. Ja. Aber auf welcher Ebene die sich jetzt da einigen könnten. Ja. Ich denke, es ist klar, dass jetzt die Ukraine nicht noch weitere Landesteile sozusagen direkt verlieren will. Wie eine Föderalisierung dann tatsächlich aussehen könnte, die eben nicht daran besteht, wie das häufig der Fall ist, dass man Herrschaftsgebiete für Warlords und bewaffnete Gruppen oder Oligarchen dann schafft. Ja, das wäre nochmal eine andere Frage. Dazu bräuchtest du ja eben ein funktionierendes bürgerliches System, was sie halt einfach noch nicht haben. Ja.
Aber vielleicht noch ein paar Ergänzungen. Ja, mit den Oligarchen, die sind ja schlicht und einfach restauriert. Ne? Und also Steinmeier ist dann auch direkt zu Achmetow geflogen, um mal mit dem zu reden, der das Sagen hat in der Ostukraine. Ne? Also ich meine, die deutsche Politik mischt da kräftig mit bei der Restauration der Oligarchen, die gerade stattfindet in der Ukraine insgesamt. Vielleicht noch zu den Oligarchen. Kein einziger Oligarch will eng an Russland dran, denn die würden sofort von den russischen Oligarchen geschluckt werden. Die boxen eine Preisklasse höher, das ist denen allen völlig klar. Auch Achmetow, der ja bekannt ist in der Ostukraine, der ja der reichste ukrainische Oligarch ist, der hat den Horror davor, dass die Ostukraine an Russland angeschlossen wird. Das wird er nie im Leben mitmachen. Und die große Frage im Moment ist auch, wie die da taktieren. Das ist tatsächlich recht undurchsichtig. Ich würde aber gerne auch noch mal einen Schritt wegmachen von dieser Ebene der rein bewaffneten Kämpfe. Denn es gibt da zwei Facetten, und das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, auch wenn man sich über gut, kann man sich über die Einschätzung streiten. Das eine ist, dass man beobachten kann, dass in der Ostukraine tatsächlich den Oligarchen inzwischen die Dinge etwas aus den Ruder laufen, weil die Leute nicht mehr mitspielen. Es gibt inzwischen Streiks in den Betrieben von Achmetow, nicht in allen, aber in einigen, weil die Leute sagen, diese Taktiererei von diesem Oligarchen mit Russland, gegen Russland und letztlich draußen bleiben, das machen wir nicht mehr mit, wir wollen endlich unser eigenes Ding machen. Über diese Streiks gegen Achmetow wird hier überhaupt nicht berichtet, ne, die stattfinden in der Ostukraine. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Ding, wo man sieht, sieht, die Leute haben weder Bock auf die Oligarchen, noch haben sie Bock auf das, was Kiew macht. Und da denke ich, das ist ein zweiter Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Wenn man mal mit Leuten von da spricht, dann merkt man nach einer Weile, was die erlebt haben seit 2005, seit eben Juschtschenko da als dieser Vertreter der Orangenen Revolution, der sogenannten, an die Macht gekommen ist. Die haben erlebt in der Ostukraine, wie diese ganzen westukrainischen Faschisten NS-Kollaborateure rehabilitiert und also verehrt worden sind praktisch. Die Ukraine ist ja ein Land, das in sich schon mal sehr differenziert ist. Im Westen gibt es da diesen ukrainisch, also überwiegend ukrainischsprachigen Teil, wo eben genau dieser Bandera-Kult ganz tief verwurzelt ist, inzwischen ganz breit verbreitet. Und in der Ostukraine, die ist ja weithin russischsprachig und da haben die Leute eher noch Erinnerungen dran, was diese Faschisten bzw. deren Vorläufer ihnen mal angetan haben, also Bandera und Konsorten. Und es ist nun völlig klar, wenn jemand in der Ostukraine lebt, ob der jetzt Nationalist ist oder nicht oder was auch immer, völlig egal, der weiß ganz genau, Bandera, das waren die Leute, die haben uns früher umgebracht, ne, zusammen mit den Juden und Jüdinnen, die in dem Gebiet da noch gelebt haben. Und das ist natürlich eine ganz krasse Sache, wenn nicht, also auch noch als Tüpfelchen auf dem i praktisch, dieses Svoboda Partei in die Regierung mit reinkommt und wenn vor allem die Kräfte, die diesen Kult ja tragen, die ja viel breiter sind, ne, ich habe es vorhin erwähnt, also Juschtschenko hat den verbreitet, dass die da halt auch noch ans Ruder kommen und ich denke, das ist eine Sache, die muss man sehr gut im Blick haben. Man kann zum Beispiel nachlesen in der FAZ von gestern und heute zwei sehr interessante Texte, vor allem gestern denen. Geschrieben worden sind sie von einem, der hat bislang Kampfschreiben gegen Russland gemacht, anders kann man das nicht bezeichnen. Der ist gewesen in einem Lager ukrainischer Flüchtlinge, russischsprachiger ukrainischer Flüchtlinge im Westen Russlands. Und der beschreibt die Stimmung da. Und wenn ihr wissen wollt, welche Stimmung es bei den Menschen da wirklich gibt, das sind wirklich eindrückliche Schilderungen, würde ich empfehlen, das zu lesen. Die Leute haben tatsächlich Angst vor diesen Leuten und zwar nicht nur vor jetzt vor Boda, ne, sondern von all den Leuten, die Bandera hofieren und hypen, ne, die eben eine sehr breite Bevölkerungsgruppe sind.
Ja, vielen Dank. Wir hätten noch Raum für weitere Beiträge.
Also ich finde Ihre Anmerkung über Klitschko ziemlich amüsant, weil der ist einfach kein Politiker. Er ist ein ganz netter Kerl, aber der ist weder auf Deutsch noch auf Ukrainisch irgendwie eloquent und wird nicht eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen als Politiker. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich ein Anführer der ganzen Maidan-Bewegung gewesen ist. Und ich glaube, was ziemlich, sie haben eine ziemlich westeuropäische Sichtweise, was diese ganze Bewegung da angeht. Die Menschen sind einfach auf die Straße gegangen, weil sie nichts zu fressen haben. Sie sind apolitisch. Also, wenn sie über Faschisten sprechen, sie haben bei der Wahl nicht mal 1% genommen. Also, wie kann man jetzt da davon sprechen, dass Ukraine jetzt faschistisch ist oder dass da diese Bewegung so stark ist? Also ich selber komme aus Ukraine, ich merke da nicht, dass da wirklich jetzt so eine faschistische Welle durch das Land geht. Das haben Sie schon richtig gesagt, das Land ist sehr differenziert. Das mag vielleicht im Westen irgendwie stärker ausgeprägt sein, aber ich kann ganz sicher und klar sagen, sogar in Kiew, die ethnischen Ukrainer sprechen Russisch untereinander. Das heißt, von Bandera wissen wahrscheinlich, also die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, wer das ist. Und was die Politiker da mit den Denkmalen machen, das ist natürlich deren Sache, aber das kommt bei der Bevölkerung überhaupt nicht ernst an. Also die Menschen möchten was zum Essen haben und irgendwie ihren Kindern einfach eine gute Zukunft sichern. Aber ich glaube, über Politik spricht man viel im Westen, aber dort ist einfach geht es eigentlich ums Überleben. Und da spricht man nicht mit solchen Thesen oder Begriffen wie links oder rechts oder faschistisch oder nicht. Also ich finde einfach, die Mehrheit von Menschen möchten einfach irgendwie Frieden finden. Das ist, glaube ich, das, was ich da jetzt gerade sehr stark empfinde.
Ich möchte meiner Vorsprecherin recht geben. Ich habe das auch so mitbekommen bzw. gelesen, dass bei vielen der, sage ich mal, Aufständen in den letzten Jahren, und das hat man untersucht, da waren ein ganz wesentlicher Faktor, waren die Lebensmittelpreise, die im Vergleich zu den normalen Lebensmittelkosten gestiegen sind. Und der Ukraine ist dazu gekommen, dass die Lebensmittelpreise stark gestiegen sind, gleichzeitig mit der Aussicht, dass die Gaspreise, also die Energiepreise, auch steigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei der politischen Analyse, sage ich mal, der der Revolution ganz unter den Tisch gefallen ist eigentlich.
Also ich würd das überhaupt nicht bestreiten. Also ich würde dem voll zustimmen. Ne? Und das wird ganz sicherlich noch viel stärker werden, auf jeden Fall. Zu Klitschko kann man sagen, das ist, trifft ja auch einem, nach allem, was ich so gehört habe, zu, dass er in der Ukraine längst nicht so beliebt ist, ne, oder längst nicht so ankommt. Aber Tatsache ist, dass er von Deutschland aufgebaut worden ist seit 2011, 10, 11 ungefähr. Man kann das im Detail nachvollziehen. Ne? Der ist nach Berlin geholt worden, ins Auswärtige Amt. 2012 schon, da haben die besprochen, wie man halt gemeinsam da in der Ukraine vorgeht. Und als einer von den drei Anführern der Maidan-Bewegung ist er im Westen und in den politischen Verhandlungen immer gehandelt worden. Klar, ne, die Leute auf dem Platz haben das vielleicht anders gesehen, aber in den politischen Verhandlungen ist er immer beteiligt gewesen und er ist der gewesen, den die Deutschen immer nach vorne geschoben haben. Die USA wollten Jazenjuk haben, ne, die Deutschen wollten Klitschko haben, da haben sie sich drüber die Köpfe fast eingeschlagen. Auch da sieht man eigentlich, wie weit das, was die westliche Politik anstellt und angestellt hat in der Ukraine, von den Bedürfnissen der Menschen eigentlich viel weit weg ist. Ne? Denn die Bedürfnisse wären wirklich was anderes. Und man muss da auch dazu sagen, dass genau die Senkung, die Streichung von den Gassubventionen, ne, dass die jetzt eben durch die EU durchgesetzt worden sind, mit Hilfe des IWF, ne, und der üblichen Instrumentarien, was den die Sache mit Bandera und diesen Leuten angeht. Ich denke, das kann man schlicht und einfach nicht übergehen. Also die Geschichte von Bandera ist die eines NS-Kollaborateurs, der am Holocaust beteiligt war. Und wenn für so jemanden in der Westukraine wirklich Dutzende Denkmäler aufgestellt werden, dann ist das was man berücksichtigen muss. Es ist vor 2 Jahren zu einer Geschichte gekommen, die zeigt, dass es in der Politik, eben in der Ukraine, auch in der politischen Landschaft, jenseits der etablierten Politik eine Rolle spielt. Da ist ein deutscher Wissenschaftler eingeladen worden zu Vorträgen. Das ist einer, der macht halt osteuropäische Geschichte irgendwie und hat sich auf Bandera spezialisiert und sollte halt, wie das in der Wissenschaft so üblich ist, in Lviv, in Kiew und, ich habe es vergessen, irgendwo etwas weiter östlich halt Vorträge zu Bandera und zu seinen Forschungen halten. 6 Vorträge waren geplant, einen einzigen konnte er durchführen, weil alle anderen verhindert worden sind von massiven Protesten. Und in Lviv ist es so gewesen, das erzählt er, also das ist ihm da gesagt worden, wenn da jetzt sein Vortrag stattfindet, dann wird halt der Ort, wo dieser Vortrag stattfinden sollte, in der nächsten Zeit massive Probleme kriegen. Es war so, dass er dann gefragt hat, ihr habt hier Bandera-Denkmäler, überlegt ihr auch mal, Denkmäler aufzustellen für NS-Opfer? Und da ist ihm gesagt worden, also das wird hier kein Mensch machen in der Westukraine, ne, weil sobald man sowas probiert, dann ist man weg vom Fenster und hat nur noch Ärger und das Ding wird eh nicht aufgestellt. Das ist tatsächlich eine politische Stimmung in der Ostukraine, das mag nicht bei allen so ankommen und es ist sicherlich in Kiew schwächer als in Westukraine, habe ich gerade Osten gesagt, also in der Westukraine, ne, aber das ist eine Sache, die kann man meiner Ansicht nach auf keinen Fall wegdiskutieren und das ist meiner Ansicht nach auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich würde die Bedürfnisse, endlich mal anständig was zu essen zu haben, überhaupt nicht wegreden wollen, ganz im Gegenteil. Aber man sieht eben, dass diesen Bedürfnissen unter westlicher Hegemonie noch viel weniger entsprochen wird als die Gassubventionen, meine ich eben.
Ja, das war ein sehr schöner Punkt, den du gerade gebracht hast, und zwar nämlich genau mein Anknüpfpunkt. Gerade damit hatte ich die ganze Zeit das Problem, dass ich finde, dass du quasi die Bevölkerung der Ukraine selber überhaupt gar nicht als aktiven Bestandteil der gesamten Situation irgendwie einbeziehst. Also wenn man dir zuhört, stellt sich das alles als Spielball westlicher oder russischer oder westwestlicher Interessen dar, ohne das geringste Vorkommnis von originär ukrainischen Interessen in irgendeiner Art und Weise. Sie werden halt quasi missbraucht oder sonst was als Spielball. Aber vielleicht ist ja gerade die Freihandelsgeschichte mit dem Westen genau das, was die Mehrheit der Leute nämlich will. Weil was ist denn das Gegenteil, also was ist denn mit der Eurasischen Union zu haben? Nichts. Ja, ein Freihandelssystem mit Russland würde mir nichts bringen, weil da überhaupt keine Möglichkeit zu handeln besteht. Ja, russische Waren gehen ja jetzt schon zu mehrheitlich in die Ukraine. Ja, das hätte ja für die Ukraine überhaupt keinen Vorteil. Ja, aber gerade quasi genau das, was du beschreibst, ist doch eigentlich, also letztendlich hätte doch die Mehrheit der Leute sogar was davon. Und vielleicht kann es auch sogar ein originärer Punkt sein, dass man sagt, ja, wir haben dieses Problem und das vielleicht auch mal als originären Willen der Leute anzuerkennen und nicht nur das immer als Aufoktroyierung vom Westen zu sehen.
Ich bin deswegen, ich habe ganz am Anfang ja gesagt, ne, die Maidan-Proteste sind welche, die erstmal einen originären Ursprung hatten, ne, in der Abneigung eben gegen die Herrschaft und die Machenschaften der Oligarchen, die mit einer Verarmung der Bevölkerung verbunden sind. Das ist eine ganz wichtige Sache und ich denke, man kann unmöglich in 10 Minuten auf alles eingehen, ne, aber ich denke, worauf, das ist meine Position, ne, worauf wir hier unseren Schwerpunkt legen sollten als Deutsche Linke, ist eben den Menschen in der Ukraine oder dafür zu sorgen, dass dieser Staat hier, der sich ganz massiv einmischt in der Ukraine, dass dieser Staat seine Einmischung zumindest etwas zurücknimmt und die Menschen in der Ukraine dadurch größere Spielräume kriegen können, überhaupt gegen solche Zustände zu kämpfen. Wenn man da, weißt du, die Maidan-Proteste sind ja, es ist ja ganz schnell so gewesen, dass eben Klitschko einer von den 3 Anführern war, mit denen politisch verhandelt worden ist. Ne? Du sagst, ne, die haben, sind überhaupt nicht besonders ernst genommen worden von den Menschen da, was ja auch zutrifft dann. Ne? Aber sie sind die gewesen, die in den politischen Machenschaften dann eben mitgemischt haben. Und
ich würde euch bitten, auf das Mikrofon zu warten. Das wäre nett, weil wir die Veranstaltung auch aufzeichnen und das hört sich später ganz blöd an.
Also wenn du jetzt sagst, der Westen mischt sich wirklich stark ein, hat sich der Westen an dem Punkt nicht angemischt, als dieses Abkommen nicht unterschrieben wurde. Warum kam es dazu, dass 100 Leute da auf dem Maidan erschossen wurden? Wo war der Westen in dem Moment? Warum sprichst du über den Westen, wenn es den Klitschko angeht? Also ich verstehe das wirklich nicht. Wenn der Westen wirklich so alles unter der Lupe gehabt hat die ganze Zeit, ne, was da in der Ukraine passiert ist, und ich gebe dir wirklich auch das Recht, wenn man dich anhört, dann ist die Ukraine wirklich so eine Prostituierte. Jede macht mit ihr, was man möchte. Die Leute sind auf die Straße gegangen. Ich finde da jetzt keine Macht von dem Westen da, was da passiert ist. Und wäre Westen wirklich die ganze Zeit dabei, dann wäre das mit 100 erschossen wahrscheinlich nie passiert. Und das mit dem Abkommen wäre wirklich auch irgendwie anders verlaufen. Wo war denn der Westen in dem Moment?
Ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Also ich gebe dir ja recht, ne, dass die Proteste erstmal wirklich völlig eigenständige waren, die aus meiner Sicht auch völlig notwendig und berechtigt und überhaupt sind. Ne. Da habe ich überhaupt keine Kritik dran. Was ich kritisieren würde, ist halt, dass diese Proteste eben von den westlichen Staaten instrumentalisiert werden zu anderen Zwecken. Und das ist der Grund, warum ich halt versuche, eben das zu analysieren und mich damit beschäftige. Ne? Denn ich denke, das muss unsere Aufgabe hier sein. Wirklich bei Klitschko, das ist auch völlig unbestritten, das sagen die alle, die irgendwie beteiligt waren. Ne? Das kommt ja auch aus diesen geleakten US-Telefonaten raus. Der Klitschko ist derjenige gewesen, mit dem die Deutschen da versucht haben zu operieren in diese Proteste rein, vorwiegend mit Klitschko. Ne? Und diese ganzen Machenschaften da, die sind eben was, wo ich denke, das ist nicht zum Vorteil der Menschen gewesen. Denn man sieht, was rauskommt. Was rauskommt bei diesem ganzen Prozess ist eben genau das Desaster jetzt. Und unter anderem eben in Form von diesem EU-Assoziierungsabkommen eben eine weitere Kürzung von Löhnen und Subventionen, also ein weiteres soziales Desaster. Also was ich eigentlich denke, ist, dass genau für solche Proteste mehr Raum da sein müsste und dass man diesen Raum halt dadurch verbessern kann, dass man die Einmischung eben westlicher Staaten zugunsten ihrer Interessen, die andere sind als die der Bevölkerung, dass man die rausnimmt.
Es gab jetzt noch zahlreiche weitere Wortbeiträge. Ich konnte das nicht alles sehen. Sie sind auf jeden Fall jetzt dran und dann gleich bitte nochmal deutlich aufzeigen.
Also ja, im Grunde genommen ist das schon so ein bisschen angedeutet worden, was ich jetzt eben auch sagen wollte. Ich finde, man muss eine wirkliche Trennlinie ziehen zwischen dem, was einerseits die Politik und die Interessen des Westens sind in diesem Fall und die der ukrainischen Bevölkerung, die ist auch keine Einheit, aber das sollte man getrennt diskutieren, weil sonst kommt man auf keinen großen Punkt. Ich finde es ganz klar, dass der Westen da ganz massive Interessen hat und ich würde auf die weitergehen. Es gibt ein Zitat von Zbigniew Brzezinski, dem ehemaligen Sicherheitsberater von Ronald Reagan und später auch bei Clinton. Der hat Mitte der 90er Jahre schon ein Buch geschrieben, in dem er ganz klar andeutet, dass die Ukraine nur eine Art Scharnier ist, das dem Westen ermöglicht, den Zugriff auf Russland zu kriegen. Es ist eindeutig klar, dass da Interessen hinterstehen und die sind auch nicht erst seit der Ukraine. Für mich begannen die schon mindestens in Libyen, im aktuellen Fall über Syrien. Da wird eine ganz klare Politik verfolgt. Und die hat auch eindeutig in solchen Sachen wie hier unseren Herrn Klitschko, der eindeutig gesponsert worden ist, um da eine bestimmte Rolle einzunehmen. Wir haben ja gar nicht geredet von der Rolle der USA. Die sind ja noch viel massiver da engagiert in der Ukraine. Es gibt Militärberater. Wir haben nicht geredet über die Leute der sogenannten OSZE-Berater, die Geheimdienstleute waren und Militärs und auch so was. Das ist eine Seite. Und das ist, finde ich, in diesem Fall ein ganz eigenes Diskussionsthema. Die andere Seite, und die kollidiert für mich hier immer so ein bisschen jetzt, mit dem, was die Ukrainer selbst, wenn man sie als Gesamtheit mal betrachten, in all ihren Unterschieden an Interessen haben. Also ich finde auch, und möchte ich den Herrn von der Jungle World, dessen Beitrag ich übrigens, ich muss es mal ganz deutlich sagen, für ein ziemlich niedriges Niveau von Stammtischgeschwafel empfunden habe, der sich dann darüber beschwert hat, dass die einen Leute in Russland einerseits bessere soziale Bedingungen haben und andererseits sich dem Paternalismus von einem Herrn Putin anpassen müssen, würde ich mal mit einem Herrn Brecht antworten, wo wir auf die alten Linken zurückkommen wollen, die klassischen Linken, die es heute sowieso nicht mehr gibt oder auch nicht mehr geben kann. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral, das kennen wir alle, ne? Und das wäre das, was in der Ukraine natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Genau, der IWF, der hat jetzt schon Auflagen gemacht. Der hat jetzt schon Auflagen gemacht, dass die Renten gekürzt werden, die Löhne gekürzt werden. In der Ostukraine gibt es eine Tendenz, die Kohlekraftwerke und die Stahlindustrie klein zu machen und dicht zu machen. Und dann möchte ich nochmal eine ganz klare Sache sagen. Die Ukraine ist von Russland in der Hinsicht abhängig, dass die meisten Produkte, die in der Ukraine erzeugt werden, nach Russland exportiert werden und nicht umgekehrt. Das ist der Punkt.
Wir würden jetzt nochmal ein bisschen sammeln. Da hinten in der Ecke gab es die nächste Meldung, dann einmal hier vorne und dann nochmal in der Mitte.
Ich würde gerne an den Vorredner von mir anknüpfen wollen. Ich finde, er hat was ganz was Richtiges gesagt mit der Entscheidung zur Nation oder zur Klasse. Ich würde tatsächlich sagen, wenn es etwas gibt, was in Deutschland gescheitert ist, was in einem weiten Teil der EU gescheitert ist, dann ist es die soziale Frage. Es geht hier in Deutschland kein Mensch mehr für die soziale Frage auf die Straße und man kriegt auch keinen mehr auf die Straße dafür. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hintergrund. Es nimmt Deutschland alles in Kauf und liebend gerne die Nation, weil das ist genau das, was in Deutschland nämlich auch passiert ist, die Entscheidung für die Nation und nicht für die soziale Frage. Und genau deshalb wird eine nationale Geschichte in der Ukraine unterstützt und eben nie die soziale Frage. Und ich finde, das ist was man auch nicht ausklammern darf, bei dem, wie es im Moment in Europa ausschaut und wie es in Deutschland ausschaut. Also es ist ein Zunahme an Rechtsextremismus hier in Deutschland. Es ist ein kompletter Kahlschlag der sozialen Absicherungen hier in Deutschland. Natürlich kann man dann sagen, ja, und eigentlich will irgendjemand vielleicht was Besseres für ein anderes Land, aber da wird doch eigentlich nur das fortgeführt, was Deutschland ja schon längst vollzogen hat, nur auf einem anderen Niveau.
Ja, also ich habe 1995 an einem internationalen Friedensmarsch teilgenommen, von Brüssel nach Moskau zu Fuß. Und natürlich sind wir auch durch die West- und durch die Ostukraine gekommen. Da war ein Unterschied in der Westukraine, wo die Ukrainer nur immer mal Peruski so, und im Osten waren antifaschistische Denkmäler von befreiten Dörfern, wo 1944 die Rote Armee praktisch die Ukraine befreit hat. Das war ein Unterschied politisch wie Tag und Nacht. Der Westen war vollkommen deutschfreundlich, also den Bandera habe ich auch da das erste Mal gehört und die ganzen Kollaborateure, und der Osten war tatsächlich antifaschistisch und Rote Armee und Befreiung, und da wurde Russisch gesprochen, da gab es überall, wo die Dörfer verbrannt waren von den Deutschen, den Nazis, gab es Denkmäler und so weiter, im Westen das alles nicht. Das wollte ich nur noch mal zur Klärung beitragen.
Wir haben jetzt noch einen Wortbeitrag und dann würden wir noch mal zurück aufs Podium kommen.
Ja, keine Ahnung, mir ist jetzt auch so viel durch den Kopf gespielt und jetzt habe ich hier schon wieder vergessen, so, aber ich meine, die Perspektiven für die Ukraine, so, also für die Menschen im Osten, so, die sind jetzt echt derbst hart, so. Also die Perspektive für die Menschen in der Ostukraine sind jetzt derbst hart, so. Also, das ist echt krass, so, ich meine, die sterben da jetzt so halt. für die ganze Ukraine so, die werden von der EU im Stich gelassen so. Also ich meine, EU-Beitritt ist nicht, also die machen sich irgendwelche Hoffnungen so in der Ukraine so, aber die EU lässt es halt abblocken so. Ja, und es ist halt, ja, die Grenze halt nicht zwischen Ostukraine und Westukraine, zwischen Westen und Russland, sondern halt zwischen oben und unten.
So, als letzte Frage. Könnt ihr den Begriff Faschisten, den ihr jetzt so verwendet habt, oder der ja oft von den Medien und so weiter, könnt ihr den nochmal genau definieren? Weil das ist ja jetzt nicht nur, das ist ja nicht nur alte, sind nicht nur alte Strukturen aus Nazi-Zeiten, die da irgendwie vielleicht noch im Westen der Ukraine sogar, da gibt es Menschen, die fanden das cool. Vielleicht nicht unbedingt, dass da die Nazis da die Oberchefs waren, aber in Sachen, was so Rassentrennung und dem Umgang mit Menschen aus anderen Ländern angeht oder Juden und so ein Zeug. Es gibt ja aber auch sehr, eine sehr starke... Ich wollte es mich nicht, also ich, ne, ich wollte mich jetzt nicht falsch ausdrücken, verzeihung. Aber auf der anderen Seite ist ja auch irgendwie in solchen Ländern ja auch, also bei uns Russen ist es eben nun so dieser Nationalismus auch vor allen Dingen nochmal unterstützt durch diese Weltmachtgedanken nochmal ja irgendwie ganz groß. Also wenn ich mir viele Russen angucke, Machoismus und diese alten, ne, so, die sind da. Wie könnt ihr nochmal diesen Begriff der Faschisten, weil das ist ja so schon eine starke Gruppe da in diesem ganzen Spiel und auch vor allen Dingen eine ganz groteske und merkwürdige Angelegenheit, weil die ja im Osten wollten dann ja später nicht mit denen im Westen, mit den Nationalisten oder mit den Nazis mitmachen und so weiter und sind dann auf einmal auseinandergegangen und so. Könnt ihr das nochmal einfach definieren, nochmal, was da für Interessen, Ströme, Gruppierungen sich bewegen oder sich äußern oder?
Ja, ich würde das in der Praxis schlicht und einfach festmachen in der Westukraine an diesem ganzen Bandera-Kult, denn das ist ein Kult um einen, der ein NS-Kollaborateur war mit selbstfaschistischen Positionen, dessen Organisation am Holocaust beteiligt war, aktiv, wirklich die haben an die 100.000 auch nicht-jüdische Polen und Polinnen abgeschlachtet, ne, aus nationalistischen Gründen beispielsweise. Schlicht und einfach an dieser Tradition würde ich den Begriff Faschismus erstmal direkt festmachen. Man hat in der Parteipolitik und in der Parteiprogrammatik das Problem, dass du in sehr vielen Organisationen der extremen Rechten auch in Westeuropa hast. Die Partei Svoboda beispielsweise, die hieß Sozialnationale Partei der Ukraine, als sie Anfang der 90er Jahre gegründet worden ist und hatte eine ganz klare NS-Ideologie. Die sind damit aber nicht richtig auf die Füße gekommen mit dieser NS-Ideologie, nicht zu dieser Zeit. Und sie haben sich dann 2004 umbenannt nach dem Modell so in etwa des Front National oder der FPÖ. Deswegen FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs, Svoboda heißt Freiheit. Ne? Das ist praktisch ein Andocken an dieses Politikmodell. Und zu diesem Politikmodell gehört, und das weiß man ja von der FPÖ, ne? Dass sie halt genau wissen, was sie nicht mehr sagen dürfen, was sie noch sagen dürfen. Und gleichzeitig natürlich der Kult der dieser NS-Kollaborateure praktisch die eigentliche politische Identität ausmacht. Das ist der eigentliche faschistische Kern. Du findest in der Ideologie, die du beispielsweise in der Parteiprogrammatik hast oder auch in der praktischen Politik viel anknüpfen daran. Das reicht übrigens auch bis hin zu den, das ist ein derber Begriff, aber Schwulenjagden, die einfach eine Gruppe des rechten Sektors betrieben hat bis letztes Jahr noch. Ne? So viel zum Thema LGBT zum Beispiel. Und jedenfalls würde ich es eben vor allem daran festmachen, nebenbei, also es ist ja inzwischen totgetreten, aber nach wie vor eine Tatsache, dass Svoboda eigentlich mit der NPD weiter kooperieren wollte, ne, das dann nur nicht mehr getan hat, weil es außenpolitisch halt nicht mehr opportun war und dass Svoboda aus einem europaweiten Bündnis ausgetreten ist mit beispielsweise dem Front National und Jobbik, allerdings nicht mit der Begründung, dass Jobbik halt extrem rechts sei, sondern mit der Begründung, dass Jobbik territoriale Ansprüche auf Teile der Ukraine habe, ne, was die auch haben. Das heißt also, aus nationalistischen Gründen haben sie sich von diesem Nazi-Bündnis praktisch gelöst. Ne, und da kannst du ganz einfach den faschistischen Charakter dieser Partei an der politischen Praxis festmachen. Unbeschadet der Tatsache, dass die natürlich die übliche Mimikry veranstalten, ne, also bestimmte Sachen nicht mehr öffentlich sagen oder nur in Form von Zitaten sagen.
Gut, ja, wenn wir jetzt die ganzen Fragen jetzt mal ein bisschen versuchen. Ja, also fangen wir ruhig mal am Schluss an. Also eben extremer Nationalismus, Ablehnung der bürgerlichen Demokratie, terroristische Massenbewegung. Das wären eigentlich, denke ich, so die entscheidenden Kriterien. Ja, oder zumindest der Versuch, eine aufzubauen. Nicht? Und ich denke, jetzt für Swoboda und rechten Sektor gilt es, aber es gilt eben auch für die Leute, die in Ostukraine tätig sind, wo ja auch immer wieder Leichen von Leuten auftauchen, die denen nicht in Kram gepasst haben. Ja, ich teile jetzt nicht die Einschätzung, dass jetzt nur irgendwelche, Faschisten stellen sich immer auf die Seite des Stärkeren, ne? Oder auf die Seite dessen, den sie für den Stärkeren halten. Und das ist im Moment Putin. Und eine Gefahr, die davon natürlich auch ausgeht, ist natürlich, dass die halt sagen, und das wirkt dann wieder natürlich auch auf die europäischen Konservativen ein, Putin macht uns vor, wie man heute Politik machen sollte. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass in der CDU die Idee, dass die deutschen Minderheiten, wo immer man sie findet oder er findet, dass wir natürlich auch für die dann wieder eintreten, das wie ja bitte in Anführungszeichen gedacht, ja. Das Gleiche gilt jetzt schon für Ungarn, ja, die natürlich sagen, die Ukraine, Ungarn gehören eigentlich von Haus aus nach Ungarn, nicht? Deswegen halt dieses, ne? Also haben sich halt auch auf die russische Seite gestellt. Ja, also ich weiß nicht, ob das sich so ein bisschen zufriedenstellt. Ja, also ich denke, ich würde mich bei anderen Parteien jetzt zurückhalten, da was die Ukraine betrifft. Für Swoboda und rechten Sektor kann man das, denke ich, tatsächlich sagen. Aber ich denke eben auch für den größten Teil der Leute, die in der Ostukraine da als Separatisten am Rad drehen. So, jetzt, verdammt, wo kommt, ja, Klitschko kann man vielleicht ganz kurz sagen, die CDU hat aufs falsche Pferd gesetzt, das ist ganz eindeutig, die Amerikaner waren klüger. Ich würde es als weiteren Beweis für momentane Unfähigkeit der deutschen Außenpolitik werten. Es ist nichts, worüber man traurig sein sollte, aber ich denke auch tatsächlich nicht, dass der Klitschko so eine zentrale Rolle bei diesem Aufstand gespielt hat. Ist er nicht Bürgermeister jetzt von hier? Ja, ja, das ist richtig. Also der ist der Wovereit von der Ukraine. Das ist jetzt keine ganz unwichtige Position, aber schon was anderes als Präsident, ne? Also... Und ich glaube, er wird auch eine ähnliche Rolle spielen wie Wovereit in Berlin. Also im Grunde, aber gut, das wird man dann sehen. Ja, dann, ich habe mich natürlich nicht darüber beschwert, dass in Russland höhere Löhne gezahlt haben. Ich habe nur dezent darauf hingewiesen, dass es alle die Löhne da auch jederzeit und die Renten auch jederzeit wieder gesenkt werden können, weil das alles eben in der Hand des Präsidenten liegt und es da nicht die geringste Möglichkeit gibt, sich da mit legalen Mitteln gegen zu wehren. Dass das eine Rolle spielt, habe ich auch gesagt, ja. Wenn man schon realpolitisch werden will, denke ich, in dieser Frage, nicht, dann müsste man natürlich von der EU fordern, dass die einseitige Handelserleichterungen geben und auf eine Schuldenstreichung hinwirken. Ja? Also wenn man jetzt schon auf dieser Ebene argumentieren will. Also das hieße kein Zoll auf ukrainische Exporte, hoher Zoll auf europäische Exporte, also um die ukrainische Industrie zu schützen beispielsweise. Ne? Das wäre jetzt, wenn man es auf einer realpolitischen Ebene abhandeln will. Dennoch würde ich halt sagen, und das, denke ich, haben auch die Aufstände der letzten Jahre gezeigt, es geht natürlich nicht nur ums Fressen und die betreffende Dame, ich weiß nicht, ob sie noch hier ist, wenn es ihr nur ums Fressen ging, würde sie ja nicht hier sitzen. Sag mal jedenfalls nicht so aus, als würde sie am Verhungern sein. Also es geht schon auch in allen diesen Aufständen um Freiheit. Ja, es geht auch in Ägypten oder in den arabischen Aufständen, es ist auch immer um Freiheit gegangen. Natürlich hat die Erhöhung der Lebensmittelpreise eine wichtige Rolle gespielt, ja. Und ich würde auch sagen, als Linker, also eine Veranstaltung wie diese wäre in Russland nicht möglich, wo sie in der Ukraine möglich wäre, weiß ich nicht, ja. Aber es ist natürlich, finde ich, dann schon auch ziemlich herablassend, dann zu sagen, ja, ist doch wurscht, wenn die Leute höhere Löhne kriegen, was macht schon so ein bisschen Unterdrückung aus, ja. Also den Freiheitswillen mag man auch seine Äußerungen zu Recht kritisieren, würde ich jetzt doch zumindest, nicht abwerten wollen.
Die Zeit setzt uns heute Abend eine Grenze, deswegen müssen wir... langsam zum Ende der Diskussion kommen. Ich bin gerade ein bisschen, die Äußerung über das Aussehen der Frau aus dem Publikum hat mich gerade so ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Ja, sorry, das war jetzt nicht als,
Ich würde auch ganz gerne mal wissen, was man natürlich mal nicht
in die Reihe. Wir würden zum Ende der Veranstaltung kommen jetzt und würden noch mal versuchen, so ein paar Punkte dazu sind schon genannt worden, versuchen einen Ausblick zu wagen und auch vor dem Hintergrund, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Was gibt es eigentlich für Handlungsoptionen für eine deutsche Linke so zwischen den Polen? Unter Druck setzen von Stiftungen sind wir dazu überhaupt in der Lage oder einem, du hast gesagt, taktisches Verhältnis zu Liberalen und Sozis, was ließe sich darunter verstehen? Vielleicht könnt ihr beide nochmal versuchen, einen kurzen Ausblick zu geben.
Ja, kurzen Ausblick ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ja, sagen wir es mal so. Ich habe keinen Masterplan für die Ukraine. Ja, deswegen denke ich, es geht halt eher um irgendwelche Also ich würde es halt eher immer an konkreten Punkten festmachen. Ja, Unterstützung von Antifaschisten, aber natürlich auch in Russland. Ja, das sollte man nicht nur in der Ukraine machen. So, man kann natürlich versuchen, auf die EU-Politik einzuwirken. Ich sehe da im Moment keine allzu großen Erfolgschancen. Wenn, also sagen wir so, im Moment kriegen die Ukrainer das Schlechteste beider Welten, also Unfreiheit und Austerität. So, wenn, sollte man doch wenigstens versuchen, darauf hinzuwirken, dass sie das Beste aus beiden Welten kriegen, nämlich bessere Sozialpolitik und politische Freiheit. So, und politische Freiheit und Bürgerrechte. So, wie weit die EU dafür steht, wird sich in Zukunft noch zeigen. Ja, ich denke nicht, dass die Linke jetzt irgendwie in der Lage ist, da in den nächsten Jahren groß was zu reißen. Denke aber, dass jetzt eben das nicht in Frage kommen sollte, sich auf die Seite irgendeiner dieser beiden Nationen oder der politischen Blöcke zu stellen, sondern dass man, wenn also wirklich konkrete politische Fragen, ja, worum geht's hier, Austeritätspolitik, Bürgerrechte, ja, dass eben in solchen Fragen eher Positionen bezogen werden sollte.
Ja, ich würde denken, also klar, internationale Solidarität mit Antifaschisten, Antifaschistinnen immer, das ist klar. Ich würde aber denken, die beste Solidarität ist halt die, dass wir hier anfangen und versuchen eben dieses Ausgreifen deutscher Macht in alle Welt da wenigstens erstmal zu einem Thema zu machen und das irgendwie anzugehen. Das ist hart und wird wahrscheinlich ewig dauern, wenn es überhaupt mal zu irgendwas führt, aber meiner Ansicht nach ist es der einzige Weg und es bringt auch nichts, das Problem da nicht anzugehen, weil es halt unbequem ist und erstmal zu nichts führt und das 10 Jahre hinterher immer noch zu merken, dass es einfach nicht weitergeht. Das heißt, ich denke, man müsste schon da ansetzen. Und vielleicht noch ein kleines Beispiel dafür, diese Sache mit den Auslandsrussen. Ne? Wenn man sich mal in Ungarn umgehört hat, 2007, 2008, 2009 ungefähr, ne, dann haben die Leute gesagt, ja klar haben wir Auslandsungarn, ihr habt ja auch die Auslandsdeutschen, ne? Und ihr habt das Wahlrecht für die Auslandsdeutschen in Polen, also in Anführungszeichen bitte immer, ne? Also für diese Auslandsdeutschen in Polen und in Tschechien, die haben Wahlrecht in Deutschland und warum sollen unsere Auslandsungarn das nicht auch kriegen? Das heißt, die haben ganz deutlich gesagt, und es stimmt ja, ne, dieses Prinzip mit dem Auslands-irgendwas, was auch immer, das hat dieser Staat hier eingeführt, ne? Und kleinere, schwächere Staaten berufen sich drauf und sagen, was die dürfen, das wollen wir aber auch dürfen. Ne? Und jetzt kommt Putin an und macht führt was Ähnliches eben auch für Russland ein. Das ist sehr zu bedauern. Und ich persönlich finde immer die chinesische Politik in der Hinsicht sehr interessant. Denn die chinesische Politik ist sehr konsequent und geht auch nicht aus machtpolitischen Gründen eben irgendwelche Kompromisse ein, wie es Putin tut. Aber ich würde im Falle von Russland doch darauf verweisen wollen, wo die eigentliche Wurzel des Problems liegt. Und ich denke mal, wenn das Problem hier in Deutschland angegangen würde, dass wirklich Hunderttausende in Polen, nur weil sie deutsche Vorfahren haben, eben auch Wahlrecht haben und als deutsche Bürger praktisch beansprucht werden von diesem Staat. Wenn wir das nicht angehen, dann wird sich das Problem in Europa nicht lösen lassen. Und dazu gehört übrigens auch so ein kleines, immer gerne vergessenes Kapitel, dass in den baltischen Staaten bis zu, ich glaube, es sind 10% der Bevölkerung staatenlos sind, weil sie Russisch als Muttersprache sprechen und deswegen von Estland, Lettland und Litauen nicht als Bürger und Bürgerinnen akzeptiert werden. Ne, also so was, das sind alles so Faktoren, die man da auch nochmal in Rechnung stellen muss. Und ich würde gerne halt bei den Ursprüngen anfangen und nicht dann auf eben die Nachmacher sozusagen. Als solches würde ich in dem Fall Putin einstufen, eindreschen. So bedauernswert das ist, dass er das tut, aber die Ursachen liegen woanders.
Gut, vielleicht noch ganz kurz. Ich wollte mich nochmal entschuldigen für die blöde Bemerkung eben, was ich eigentlich sagen wollte, also was die Dame noch da ist, Entschuldigung. Was ich eigentlich sagen wollte, niemand von hier ist, was zu essen gibt oder so. Und was mit Moral zu tun hat oder mit Freiheit, ja, das denke ich, spielt auch für Linke eine wichtige Rolle.
Okay, das sag ich nochmal. Ja, gut, scheiß nur. Ja. Bei euch als Referent möchten wir uns nochmal bedanken für den heutigen Abend, für eure Statements. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Wenn ihr den Raum verlasst, da hinten liegen noch so ein paar Publikationen, die ihr gerne einstecken könnt. Die aktuelle Jungle World, die aktuelle Konkret, könnt ihr gerne mitnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr unsere nächste Veranstaltung auch besucht und wünschen euch noch einen schönen Abend.
Das war ein Mitschnitt unter dem Titel Ukraine zwischen Demokratisierung, Faschismus, Bürgerkrieg und Zerfall. Es diskutierten Jörg Kronauer von der linken Monatszeitschrift Konkret und Jürgen Schulz von der linken Wochenzeitung Jungle World am 13. Juni 2014 im Golem in Hamburg in Zusammenarbeit mit der Gruppe für den organisierten Widerspruch, präsentiert von Jungle World und Konkret.